Bertram, ich habe dir eine Mail geschrieben. In der Mail war im Getreff gestanden, Markenmacher-Hedonismus, eine wahnsinnig spannende Kombi für mich. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass du relativ schnell geantwortet hast und gesagt hast, da komme ich, Hannes Zwetschke, heute am Apparat mit.
Wer fängt gerade Patent einmal in Augsburg?
Ich freue mich.
Ich freue mich auch, ja. Und ich fand den Titel schon so interessant, weil es eigentlich Begriffe sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Wie Marken, Patente, Hedonismus. Irgendwie hat es aber alles ein bisschen was mit mir zu tun. Die nehmen andere, hast du die zusammengestellt.
Ja, ich sag dir eins, ich sehe bei uns ganz viel Gegenteiliges. Also ich sehe dich auf unglaublich vielen Veranstaltungen. Also man schaut, wenn man die Fotos anschaut, schaut man, ob der Bertram da war, dann weiß man, ob da was los war. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch deswegen haben wir haben uns einmal persönlich kurz kennengelernt. Das war aber nur ein ganz kurzes Erstberatungsgespräch. Dein Name fällt trotzdem gefühlt in jedem zweiten, dritten Anwaltstermin, den ich habe. Das Anwaltshaus arbeitet eng mit dir zusammen. Und ich hatte mal tatsächlich eine große Kiste mit oder gegen die Fugger. Und da hat man dich auch mit ins Boot geholt. Da können wir vielleicht später noch was erzählen. Warum ich so spannend fand, dich einzuladen. Du bist sicher einer der Top-Markenanwälte. Sicher nicht nur in Augsburg, sondern in Deutschland, in Europa. Das weiß man und dafür bist du bekannt. Und du lebst aber auch auf diesen Veranstaltungen ganz viel. Und da ist für mich schon mal was Konträres drin. Die meisten Marken und Patentler, die ich kenne, sind sehr zurückhaltend. Techniker, Denker. Und ich sehe in dir schon so ein richtiges Party-Animal auch. Also seit vielen Jahren, egal wo ich, auf diesen Veranstaltungen, wo ich eben nicht bin, sehe ich immer Fotos von dir. Und dann lebst du vor allem auf Instagram ganz offen auch deinen Hedonismus aus. Und das ist, glaube ich, was, korrigiere mich gern, aber ich habe das Gefühl, da hat dich noch niemand drauf angesprochen. Du lebst es, du sendest es aus. Es ist in jedem Post, ist ein Hashtag mit drin. Es ist ganz klar zu sehen auf den Fotos auch. Und das finde ich, das ist was, was mir an Augsburg nicht gefällt. Und deswegen bin ich auf diesen Veranstaltungen auch kaum unterwegs. Also all das, und ich glaube, es sind jetzt echt zwei Bubbles, die komplett getrennt sind. Also ich habe nichts mit dem Augsburg-Journal zu tun. Ich habe nichts mit dem Presseball zu tun. Ich bin auf keiner Eröffnung. Ich habe da gar keine Lust drauf. So, ne? Obwohl ich ja auch was mache, wo mir diese Kontakte was bringen würden. Und du lebst es ganz offen und bist da Lebemann. Und das sind für mich zwei Dinge, die mich unglaublich interessieren, weil Marken auch mit meinem Leben viel was zu tun haben, weil ich auch das Leben genieße. Und weil es mich immer bietet, mit Leuten über Sachen zu sprechen, wo die anderen sie vielleicht nicht trauen, sie anzusprechen, obwohl du es ja ganz offen anbietest.
Ja, das stimmt schon. Also ob ich jetzt gerade der Beste in Deutschland bin, das wage ich zu bezweifeln. Weißt du, in Augsburg weiß ich auch nicht, aber ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon über 30 Jahre. Mit der Zeit hat man seine Erfahrungen und ich mache doch ehrlich gesagt gern. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in mein Büro komme. Man fragt ja manchmal nach den Glücksmomenten, die jemand hat. Ja, und dann sage viele, ja, sitzt liegen in Bermuda, auf den Bermudas am Strand oder pinken in Kite Virginia. Das sind sicherlich auch Glücksmomente, die ich auch genieße. Thema Hedonismus, auf das wir vielleicht noch kommen. Aber einer meiner größten Glücksmomente ist tatsächlich, wenn ich morgens ins Büro komme, meinen Schreibtisch mit Akten gefüllt sehe, mich darauf freue, weil in jeder dieser Akten auf mich wartet, eine neue Erfindung, eine neue Marketingstrategie, irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, dann begrüße ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, frage sie, was sie am Wochenende gemacht haben. Und das ist für mich, ist das der schönste Beginn einer Woche eigentlich. So, deswegen tatsächlich ein Glücksmoment, ich arbeite gern, mir macht unheimlich Spaß und das ist vielleicht auch die Quelle, dass ich in meiner Arbeit durchaus was zusammenkriege. Die andere Seite, ich weiß nicht, ob es eine andere Seite ist, aber die ist tatsächlich wahr. Ja, ich bin einfach ein geselliger Mensch. Ich liebe die Freunde, ich liebe auch Menschen. Ich bin gern mit Menschen zusammen und ich gehe auch nicht auf die ganzen Veranstaltungen, um jetzt irgendwie Mandate zu akquirieren. Das funktioniert sowieso nicht. Diese Beziehung zwischen irgendeiner Werbemaßnahme oder Ausgehen und ein Mandat bekommen, funktioniert meist nicht direkt. Ich gehe einfach hin, weil ich gern mit den Leuten zusammen bin und ich frage auch nicht, was dabei rauskommt und ich frage, was ich reingeben kann. Also in eigentlichem bemühe mich auch zu sein, ein hilfsbereiter Mensch, freundlicher Mensch, ein netter Mensch, ja, ein hilfsbereiter. Und wenn ich die Leute treffe und ich kann denen irgendwie einen Rat geben, freue ich mich. Ich freue mich auch, wenn ich mich einfach nur mit denen unterhalten kann. Also das ist schon, die Geselligkeit gehört schon zu meinem Leben. Ich hatte bei Corona tatsächlich ein bisschen Angst, dass man überhaupt nicht mehr raus durfte, ob ich mich mit meiner Frau zu Hause allein überhaupt noch wohlfühle, ob wir klarkommen zur Zeit. Und es hat erstaunlich gut geklappt. Mhm. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Wir haben eine völlig neue Lebensweise dann zu zweit sozusagen entwickelt, 2 Jahre lang. Haben natürlich auch den Kontakt mit den Freunden online gehabt, aber wir sind auch zu zweit zurückgezogen, sehr gut klargekommen. Dennoch gefreut, wie es danach wieder los.
Ja, alles darf ja. Das ist ja auch spannend, gell, weil das Gesellige hat ja, schließt ja erstmal die Arbeit nicht aus. Gibt's ja auch ganz oft, dass die Leute sagen, ja, der arbeitet ja nur.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde sowieso diese Geschichte Verb und Live schließt sich gegenseitig nicht aus. Das ist für mich genau das Gleiche. Wenn ich in die Arbeit gehe, dann habe ich Spaß an der Arbeit. Wenn ich wieder nach Hause gehe, dann habe ich Spaß an dem, was ich dann mache. Und wenn ich am Abend auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, dann ist das immer Work und Life gleichzeitig. Geschichte mit der Work-Life-Balance habe ich thematisch noch nie so ganz verstanden, weil ich die Unterscheidung auch irgendwie komisch bin. Es ist beides, es ist Leben. Wir leben, ja. Wir leben, wir tun unser Bestes, dass wir eine ordentliche Arbeit machen, dass wir mit Menschen gut klarkommen, dass wir Freundschaften finden, dass wir Mandanten finden. Und das ist gleichzeitig Arbeit und Leben. Mir macht beides gleichermaßen Spaß. Ich kann jetzt sagen, ob ich lieber ein Beratungsgespräch mache oder ob ich lieber in ein Rockkonzert gehe.
Aber das ist, glaube ich, also ein wahnsinniges, also da darf man einfach wahnsinnig glücklich sein, wenn man das in seinem Leben erreicht hat. Ich spüre das auch so. Also jetzt war wieder Weihnachten, dann sagen die Leute, und machst du Urlaub? Und ich habe immer so einen witzigen Satz, ich habe jetzt auch ein paar Tage frei gemacht, aber ich sage immer, wer Urlaub braucht, der hat den falschen Job. Und schätze ich als eins meiner größten Glücksdinger. Ich sage immer, die letzten 20 Jahre musste ich nicht arbeiten. Und wenn das alles ineinander übergeht, das ist, glaube ich, auch, was die Leute teilweise auch stresst, dieser Cut, ne? Also am Schluss gehe ich jetzt in die Arbeit, 9-to-5 im schlimmsten Fall, in dem Job, der mir keinen Spaß macht. Und dann gehe ich da raus und jetzt beginnt der Tag neu, wie so ein Abschnitt. Und das ist das Schöne, wenn man Unternehmer ist oder wenn man selbstständig ist, dann kann das alles ineinander übergehen. Ich glaube übrigens schon, dass auf diesen Veranstaltungen natürlich auch, da kommt jetzt bei mir der Werber durch, wenn ich bewusst hingehe, um Mandate zu bekommen, dann wird es nicht funktioniert. Aber die Tatsache, dass ich da bin, und das ist eigentlich was, was gegen mein Wissen spricht, eigentlich muss man, ich habe früher mal gesagt, ich gehe nicht auf so Netzwerkveranstaltungen, weil da ist ja auch die Konkurrenz. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, dann ist da die Konkurrenz. Und wenn man selber nicht hingeht, dann zeigt man sich natürlich auch nicht. Ne? In meinem Job geht es ja nur um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit in allen. Es wird immer mehr, ne? Auch mit Social Media. Es ist wunderschön, wenn es fließen kann und wenn es übergehen kann.
Absolut. Und da in meinem Job habe ich ja noch dazu den Vorteil, dass es gar nicht so viel von meiner Sorte gibt. Also Patentanwälte, Rechtsanwälte ein paar mehr. Aber Patentanwälte nur ganz wenige. Und von denen, die hier in Augsburg sind, gehen die anderen so gut wie gar nicht aus dem Haus, aber nur wenige, sodass ich an sich gar nicht für mich Werbung machen muss. Und ich muss nur dafür sorgen, dass die Leute Patente und Marken wichtig finden. Dann kommen sie mehr oder weniger automatisch.
Ja, dann haben wir beide was gefunden, was uns glücklich macht und was dann schön übergehen kann. Ist doch auch immer eine ganz, ist, glaube ich, das größte Glück. Ich frage mich manchmal, also da geht's schon auch oft in meinem Podcast hier drum so, man kann alles machen in seinem Leben, was man machen möchte. Das beweist du auch mit deinem Leben. Mit einem, würde sagen, erstmal eher seriösen Beruf vielleicht. Ne? Und dann ist da trotzdem die Freude des Lebens, darf dann trotzdem auch sein. Und das ist ja ganz oft getrennt in so Berufen. Ne? Was mich interessieren würde, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Patentanwalt zu werden?
Okay, die Geschichte war eigentlich, ist ganz witzig gewesen. Es war reiner Zufall, wie so vieles im Leben. Die guten Entscheidungen im Leben, die kommen ja oft aus irgendwelchen Zufällen.
Ich glaube ausschließlich. Ja. Ich glaube, es gibt keine, weil die Leute immer sagen, da muss ich mal eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, die treffen sie schon.
Das Leben trifft schon die Entscheidungen für dich und du musst dann bloß noch Ja oder Nein sagen, manchmal. Ja. So war es da auch. Ich meine, ich habe Physik studiert. Wollte ich Physiker werden. Warum wollte ich Physiker werden? Weil ich die Welt verstehen wollte. Ich wollte auch nicht Physiker werden, weil ich jetzt damit irgendwie einen tollen Job kriege oder viel Geld verdient. Geld hat mich eigentlich in meinem ganzen Leben nie interessiert. Bis heute nicht. Ich brauche genug, um zu leben, aber ansonsten hat Geld für mich keine Bedeutung.
Und das war schon immer so?
Das war eigentlich schon immer so. Ich habe mir genau immer so viel Geld verdient, schon als Ferienarbeiter, als Jobber, wie ich gerade gebraucht habe. Wenn ich mein Motorrad tunen wollte, dann habe ich gewusst, ich brauche 1500 Mark dafür. Dann habe ich so lange gearbeitet, bis ich 1500 Mark hatte, dann habe ich es gemacht.
Also auch kein Sparer?
Nee, jetzt natürlich schon. Man muss natürlich schon ein bisschen fürs Alters vorsorgen. Klar, natürlich ein bisschen muss man sparen. Aber sag mal, Geld hat für mich keine Bedeutung als solche. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie sind dann erst glücklich, wenn sie einen bestimmten Betrag mal auf dem Konto haben oder
absoluter Trugschluss.
Ist halt nicht meins. Ja, ich brauche das Geld. Ich will leben und ich will nicht Geld haben. Das ist für mich wichtiger. Aber das war damals im Grunde schon so, als ich Physik studiert habe. Ich wollte die Welt verstehen und habe dann auch in Physik promoviert, in Biophysik, in Festkörperphysik, weil ich auch nach meinem Hauptstudium noch das Gefühl gehabt hat, nee, da fehlt noch ein bisschen was, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen. Und dann, in den letzten Monaten meiner Doktorarbeit, kam ein Freund auf mich zu, ein Schulfreund, den ich schon von der Volksschule her kannte. Und der hat ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen, und sagte, sein Patentanwalt geht in den Ruhestand, ob das nicht was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, so Anwalt bin ich nicht, ich bin ein Physiker. Ja, der ist auch nicht irgendwie Jurist, sondern, glaube, Maschinenbauer. Und so war es dann auch.
Das war der Herr Charrier, mit dem habe ich mich dann in Verbindung gesetzt, weil es mich irgendwie interessiert hat. Und da haben wir 2 Stunden gesprochen über seinen Beruf. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann direkt nach der Doktorarbeit sofort die Ausbildung zum Patentanwalt gemacht habe. Die entscheidende Überlegung war damals, werde ich Spezialist in einem ganz kleinen technischen Fachgebiet. Ich habe damals auf ferroelektrischen Flüssigkristallen gearbeitet. Weiß kaum jemand, was das überhaupt ist. Mhm. Da war ich vielleicht einer von 5 auf der Welt, die alles darüber wussten. Und als Patentanwalt ist man Generalist. Das heißt, man versteht von keinem Thema alles, aber von sehr, sehr vielen Themen so viel, dass man ein bisschen mitreden kann. Das hat mich an sich mehr gereizt. Und das ist auch das, was bis heute geblieben ist. Ich kann nicht durch die Stadt gehen oder durch irgendeinen Supermarkt oder durch irgendwelche Industriehallen, ohne an jeder Ecke Gegenstände zu sehen, mit denen ich schon zu tun gehabt habe im Patentrecht.
Mhm. Und wie ist dann die Ausbildung? Also das ist ja das Spannende, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, hast du jetzt gerade auch bestätigt, man ist ja kein Jurist, also es gibt kein Jurastudium, oder?
Genau, du musst kein Jura-Vollstudium machen, sondern musst aber ein volles ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium machen, das muss auch an der Universität sein. Dann braucht man hinterher 1 Jahr praktische Berufserfahrung und zwar nicht nur im Büro, sondern in der Forschung und Entwicklung. Also muss man hands-on forschen, damit man später weiß, worum es geht.
Was die Mandantschaft den ganzen Tag macht.
Die so machen, ja. In der Forschung, Entwicklung und anschließend kann man Doktorarbeit machen, wie bei mir, muss man nicht. Und dann macht man eine 3-jährige Ausbildung, die so eine Art Trainee-Ausbildung ist. Da sind 2 Jahre davon beim Patentanwalt beziehungsweise in einer Industriepatentabteilung. Und das 3. Jahr ist man bei den Patentbehörden in München, Bundespatentgericht, Landgericht, Deutsches Patent- und Markenamt. Dann kann man die deutsche Patentanwaltsprüfung machen. Besteht aus einem wissenschaftlichen, einem praktischen, einem mündlichen Teil. Dann muss man allerdings noch die europäische Patentanwaltsprüfung zum European Patent Attorney machen. Die ist dann nochmal eine Herausforderung. Da ist die Durchfallquote momentan so bei 70% etwa. Mhm. Und das sind ja lauter Leute, die alle von der Uni kommen und in vielen Fällen schon eine nationale Prüfung haben. Also das ist schon nochmal eine Challenge. Ja. Mhm. Und als ich die dann hatte, habe ich mir vorgenommen, ich mache nicht mal meinen Angelschein im Leben. Mhm. Mhm. Prüfungen sind jetzt durch.
Ja, es reicht. Jetzt muss man ja, was ich immer ganz will, also man muss ja immer überlegen, auch wer alles zuhört. Gell? Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt Patente und es gibt Marken. Ne? Marken, da bin jetzt ich voll zu Hause mit meiner Expertise. Ja. Patente sind ja erstmal was Technisches. Also ich habe eine Idee. Da gibt es Skizzen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt zu dir und sage, Mensch Bertram, ich habe eine Idee, die würde ich gerne schützen lassen.
Ja genau, also das sind natürlich nur die geringeren Mandanten, ich habe es vielleicht 5-10%, das sind die sogenannten Einzelerfinder, wenn du also zu mir kommst mit einer tollen Idee.
Der Daniel Düsentrieb.
Daniel Düsentrieb. Die meisten 90-95% sind ja Industrie- oder Mittelstandsmandanten, das heißt, das sind Firmen, für die ich eigentlich schon seit Jahrzehnten oft arbeite und deren Geschäft ich ganz gut kenne und die kommen dann mit technischen Verbesserungen an ihren Maschinen, an ihren Vorrichtungen, an ihren Verfahren, chemischen Substanzen, was auch immer, da spielt sich das also schon von Anfang an auf einer professionelleren Ebene. Aber wenn du jetzt zu mir kommst und du hast jetzt einen neuen Kerzenleuchter erfunden, den man austauschen kann, damit man ihn leichter reinigen kann oder was auch immer, dann analysieren wir erstmal gemeinsam die Erfindung, überprüfen, ob es überhaupt patentfähig ist, das heißt, ob Neuheit, erfinderische Tätigkeit vorliegt. Dazu muss man gegebenenfalls eine Recherche machen im Stand der Technik, um zu schauen, was es denn schon gibt. Wenn sich herausstellt, ja, der Gegenstand ist neu und ist erfinderisch, dann wäre der nächste Schritt die Ausarbeitung einer Patent- oder im kleineren Fall eine Gebrauchsmusteranmeldung, damit man dann ein technisches Schutzrecht bekommt. Lebensdauer beim Patent 20 Jahre, beim Gebrauchsmuster bis zu 10 Jahre.
Und Marke auch 10 Jahre noch verlängerbar?
Ja, aber Marke ist unendlich oft verlängerbar. Mhm. Muss man ja auch, denn eine wertvolle Marke kann man ja nicht nach 10 oder 20 Jahren den Schutz rauben, ja. Wohingegen aber die technischen Schutzrechte irgendwann mal auslaufen.
Also, das ist der Lego-Fall jetzt quasi auch, oder?
Der Lego-Fall ist wieder ein besonderer Fall. Das war nicht Marke, sondern das war UWG-Wettbewerbsrecht. Die Lego-Bausteine gibt es schon seit den 60er Jahren.
Stimmt, ja.
Und bisher, also die Marken werden alle schon längst ausgelaufen. Auch die Designs-Schutzrechte sind alle schon längst ausgelaufen. Da ging es darum, dass der Bundesgerichtshof lange Jahre, Jahrzehnte der Firma Lego einen besonderen wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz zugebilligt hat, über die eingetragenen Schutzrechte hinaus. Und irgendwann einmal hat er jetzt gesagt, jetzt ist Schluss.
Jetzt wird schwierig.
Nach 60 Jahren.
Der Chinese drückt, jetzt wird schwierig.
Genau, so ist es. Jetzt habt ihr 60 Jahre dieses quasi Monopol gehabt.
Genießen können,
das wir euch zugebilligt haben, ohne eigentlich ein Schutzrecht zu haben, weil ihr einfach so bekannt und berühmt wart, ja. Und jetzt ist Schluss, jetzt darf jeder nachbauen.
Mhm. Was ich immer ganz interessant finde, das merke ich ja oft in der Beratung meiner Kunden. Es braucht dann auch immer was zum Wachrütteln, dass auch wieder was passiert. Und jetzt ist das Schutzrecht ausgelaufen, vor kurzem erst bei Lego. Und auf einmal kommt jetzt vor zwei Wochen dieser Softwarestein raus, also der auch Ton spielt, der so ein bisschen Tonybox-mäßig, der Sensoren hat, der KI mit drin hat. Und da bin ich dann immer ein bisschen verwundert, dass dann erst irgendwas Großes passieren muss, dass wieder Großes passiert so am Ende.
Man braucht immer einen Träger. Wenn man keinen Träger hat, dann gibt's auch keine Innovation, dann gibt's keine Erfindung. Ich meine, in den USA nennen sie es gerade Disruption, da kann man davon halten, was man will. Aber sagen wir mal, die grundsätzliche Idee, man muss eine Disruption machen, muss zumindest einen Träger haben, ist schon richtig, sonst gibt es keine Erfindungen. Ich glaube, wenn einfach der Laden läuft, wenn man so gute Umsätze macht, dann hat man doch keine Veranlassung, irgendwas zu ändern, irgendwas Neues zu machen. Man muss schon mal, es muss auf die Nase fallen und dann kommt eine Entwicklungsabteilung auch wieder auf tolle neue Ideen. Auch die besten Erfindungen entstehen zum Beispiel häufig in der Umgehung eines Patents. Das heißt, wenn ich einem Mandanten sage, das darf es nicht bauen, da gibt es ein Patent und das hält noch einige Jahre, dann strengen die sich erstmal richtig an und sagen, so, das machen wir was Besseres.
Wie fahre ich da jetzt aus?
Ja, und oft kommt was Besseres raus dabei. Mhm. Also die Patentumgehung, ich habe mal einen Vortrag gehalten, die 6 Steps zur Innovation, also was es für verschiedene Möglichkeiten gibt oder verschiedene Wege zur Innovation. Und die Umgehung von Patenten ist einer der wichtigsten. Mhm.
Also ich merke da gerade viel in unserer Branche, war ganz spannend, war auch, als wir uns gerade an der Tür getroffen haben, hast du auch gesagt, wie schaut's aus mit SEO in Suchmaschinen, also Geo und so weiter, und da ist natürlich viel KI-Themen gerade auch bei uns in der Branche unterwegs, und da merke ich immer wieder was, die großen Erfindungen des Lebens, egal ob das jetzt was Technisches ist oder was Philosophisches oder was Psychologisches, ist eigentlich völlig egal. Die kommen immer nur mit der Problemlösung, also, und das ist ja genau das, ne? Also ich habe ein Problem oder eine Herausforderung, die will ich umgehen. Und das merke ich immer mehr, wenn ich mir das ganze KI-Thema anschaue. So viele Leute springen in die KI rein und sehen da die Allerheilslösung. Ne? Ein ChatGPT ist, glaube ich, das massentauglichste Produkt. Die Profis benutzen das schon wieder gar nicht mehr und sagen, das geht schon wieder rum um die Ecke. Aber die Menschen gehen so, und das ist, glaube ich, genau der Gegenteil von den Leuten, die bei dir am Tisch sitzen. Die gehen relativ planlos in so eine KI und sagen, die löst alles, diese KI löst alles, und verstehen gar nicht, ich sage zurzeit immer, es ist ein Werkzeug, man muss es als Werkzeug wieder verstehen, und die Leute sehen das nicht als Werkzeug. Wenn du früher halt ein Bild freistellen wolltest, dann bist du in Photoshop gegangen, das war das Werkzeug, und heute kommen die Leute an und sagen, ja, was kann ich jetzt damit machen? Mhm. Und am Schluss habe ich jetzt ein ganz spannendes YouTube-Video gesehen, das hat mich sehr inspiriert, wo der gesagt hat, es ist für ihn auch kein Werkzeug, sondern es ist für ihn, also da ging es um Kunst auch aus der KI, es ist ein Abarbeitungsautomat. Mhm. Und ich prompte vorne rein, und es gibt aber trotzdem ein Fragezeichen. Und in dem Video geht es auch darum, dass er sagt, es gibt keine mühelose Exzellenz. Und das sieht man eigentlich bei den ganz starken Patenten auch auf der Welt. Gell? Die ganz großen Erfindungen, das ist keine mühelose Exzellenz. Und auch diese Idee, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die in der Früh aufstehen und die Weltidee haben. Das ist halt wie ein Lottogewinn. Das ist ganz, ganz selten. Die meisten guten Dinge im Leben, und deswegen sage ich auch immer wieder, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Man muss sich einfach hinsetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel über Weihnachten eine iOS-App entwickelt, bin kein iOS-App-Entwickler, und da hat mir die KI stark geholfen. Ich verstehe Programmiercode, ich verstehe, was da passiert, aber keine Ahnung von Xcode und wie man das programmiert. Mhm. Aber es war an einem Problem orientiert, und wenn ich jetzt einfach in die KI reingegangen wäre und gesagt hätte, ja, ich habe jetzt irgendwie frei über Weihnachten, würde ich gerne eine App machen, so, dann wäre nur Quatsch rauskommen. Und ich hatte eine ganz klare Problem, das ich löse mit 4 Arbeitsschritten, und es war mir einfach zu doof am Handy, beim Content, da geht es hauptsächlich um Content machen, also wenn du was postest, kann diese App quasi die Beschreibung schreiben und die Hashtags schreiben und so weiter, musste immer 3-4 verschiedene Schritte machen, und das war das Problem, da musst du halt eine Lösung geben. Wenn ich dann die KI nimm und sie ganz gezielt als Werkzeug nimm, dann wird es natürlich richtig interessant.
Ja, stimme ich dir zu, also die Idee unter der Dusche, die kommt sicherlich gelegentlich vor, aber äußerst selten. Es gibt das schöne Sprichwort, ohne Fleiß kein Preis, oder Faraday hat es noch ein bisschen schöner gesagt, er hat gesagt, Genie ist zu 5% Inspiration und zu 95% Transpiration. Da ist sicherlich was dran, man muss sich schon hinsetzen, um zu erfinden. Man muss auch als Unternehmer den Mitarbeitern die entsprechende Umgebung schaffen, um zu erfinden. Das heißt, ihnen noch gewisse Freiheiten lassen, gewisse Locations einräumen, auch die nicht zu früh sagen, nein, daraus wird sowieso nichts, sondern ein bisschen Freiraum geben. Erfindung ist Teamarbeit. Erfindung findet nur selten durch eine Person allein statt. Ich sehe es auch bei den Patentanmeldungen, es sind meistens 3 oder 4 Erfinder benannt, in weniger nur einer. Und das Team muss zusammenfinden. Deswegen ist zum Beispiel auch Homeoffice ein Gift für Innovation. Also so schön das ist zum Abarbeiten, man hat mal seine Ruhe, man kann zu Hause irgendein Thema abarbeiten, dafür mag es ja ideal sein. Aber Innovation entsteht nicht dabei. Definitiv nicht. Innovation entsteht nur, wenn man sich beim Kaffee irgendwie in der Sofaecke sitzt und über irgendein Thema diskutiert, gegenseitig sich austauscht, befruchtet, dann kommt auch was raus dabei. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass der Rückgang der Patentanmeldungen in Deutschland, den wir in den letzten 3-4 Jahren zu verzeichnen haben, einhergeht mit dem fortschreitenden Homeoffice.
Ja, also wir merken es ja ganz klar im Brainstorming-Bereich, ne? Also wir sind jetzt hier ein sehr eingespieltes Team. Wir haben das Glück, dass wir eine durchschnittliche Mitarbeiterzugehörigkeit von 7 Jahren haben, was einmalig ist in der Agenturbranche. Das heißt auch daher, dass sie die Leute so lange kennen, geht es bei uns auch mal über ein Google Meet, über ein Teams. Es funktioniert ganz gut. Aber man muss auch einen gewissen, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sicheren Ort nennen würde, so, ne? Aber also den Brainstorming-Raum muss erstmal die Möglichkeit geben, und so ist es ja bei Erfindung, ist ja auch erstmal ein Brainstorming, dass man alles sagen darf. Und genau. Das machen ja viele schon falsch, die sagen, was hast du für einen Schmarrn erzählt? So ein Quatsch und so. Ja. Und ich sage immer, also das finden die Kunden immer ganz witzig, ich sage immer, wir machen Brainstorming, dann machen wir den Filter, dass uns der Verfassungsschutz nicht dazwischen kommt und dann schicken wir euch mal die Ideen raus. Genau. Und genauso muss ein Brainstorming sein. Es muss alles sein dürfen, ne? Und so soll es ja in dem Team auch generell sein, ne? Ja. Also wenn jeder einen Nährboden findet, wo er sein darf, dann kann man natürlich auch kreativ werden.
Ja, aber irgendeinen vermeintlichen Blödsinn zu sagen, also irgendetwas, was vielleicht jetzt nicht unbedingt stringent ins Thema passt, das macht man auch eher im persönlichen Gespräch als über den Bildschirm.
Das stimmt.
Weil man hat einfach eine andere Rückkopplung, eine andere Nonchalance, auch eine andere Lockerheit.
Das spürt ja im Raum auch immer. Ja. Das ist ja das Schöne auch, das merke ich auch hier, wenn ich einen Podcast mache mit einem fernzugeschalteten Gast, ja, dann steht nie so ein Gespräch wie hier am Tisch. Man spürt ja, da ist ja was, ne? Da ist ja was zwischen den Leuten.
Absolut, ja. Absolut, ja. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass die Markenanmeldungen in der EU-IPO, also europäische Markenanmeldungen, aber schon stark steigt, weil natürlich auch sehr viele Patentanwälte heute auch ein Geschäftsmodell natürlich entwickelt haben, das ja gerade mit den Förderungen auch sehr interessant war jetzt. Mhm. WBS Legal zum Beispiel, Professor Dr. Solmecke, der treibt das völlig durchs Land, der ist überall unterwegs, auf Instagram, auf TikTok und zieht sich da alle Leute auch rein, auch TikToker, und sagt, Mensch, du musst doch deinen Namen in Europa schützen. Mhm. Und da sind wir aber jetzt bei der Marke, und das ist ja für meinen Bereich wiederum das viel Spannendere als die Patente. Haben wir heute überlegt, was halte ich denn von der Marke an? Da habe ich gedacht, wenn ich schon mal so einen Spezialisten am Tisch sitzen habe, würde ich ganz gern für die Zuhörerinnen und Zuhörer und die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch mal so ein bisschen abholen, was mein Gefühl ist, ne? Was man ja vielleicht als Werber, der sein Hauptgeld damit verdient, nicht unbedingt sagen sollte. Nur, ich habe einmal so ein bisschen die Frage an dich, was ist denn eine Marke heute überhaupt noch wert? Oder um es prägnanter noch zu sagen, brauche ich denn überhaupt noch eine Marke? Ist das nicht alles beim Teufel? Weil was wir ja schon merken ist, gerade China, auf gut Deutsch scheißen auf alles, ne? Also die fälschen alles, die faken alles, die machen CE-Prüfzeichen drauf, die machen Prüfzeichen auf Geräte, die machen einfach die Marke nach, sagen OM Ware. Und dann haben wir auch nochmal natürlich die KI, also wo wir Copyright ist jetzt ja nochmal eine eigene Kiste, aber das finde ich schon auch einen irren Bereich so, ne? Und da war die natürlich ganz provokant. Die Marke steht für mich auf der Eins, aber brauche ich heute überhaupt noch eine Marke? Was hat es heute noch für einen Stellenwert?
Ja, das ist ein riesen Blumenstrauß an Themen, den du da aufmachst.
Ja, ja, deswegen mache ich noch.
Fang mal an, braucht überhaupt eine Marke? Ja, auf jeden Fall. Also eine Marke hat zwei, sagen wir mal, Hauptfunktionen, wobei die zweite häufig gar nicht gesehen wird. Die wichtigste Funktion ist natürlich die Funktion, dass ich den Markt für mich mit dieser Marke frei halte. Das heißt, dass ich andere verfolgen kann, die eine gleiche oder ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen benutzen. Das ist die wichtigste Funktion. Die gilt auch für China, denn wenn zum Beispiel die Chinesen nach Deutschland importieren, dann unterliegen sie ja auch hier im deutschen Recht. Und man kann ohne weiteres den Importeur dann hier in Deutschland verklagen, vor dem deutschen Gericht. Also es ist nicht schwierig. Etwas anderes ist es vielleicht in China selber. Das heißt, wenn die Markenverletzung in China begangen wird, die chinesischen Gerichte haben natürlich auch noch die Staatsräson zu beachten und sind etwas zurückhaltend, ein chinesisches Unternehmen zu schließen. Aber da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren auch einiges getan. Und zwar, je mehr die Chinesen selber Markenprodukte entwickeln und Marken affin werden, desto mehr verstehen sie das System auch und verstehen auch, dass sich andere Leute darüber ärgern, wenn Marken verletzt werden. Das heißt, vor 15 Jahren bekamen sie von einem chinesischen Gericht gegen ein chinesisches Unternehmen niemals Recht und jetzt durchaus in vielen Fällen. Und es wird auch besser. Ich erinnere an Japan, Korea, Taiwan, die Tigerstaaten von früher. Vor 40, 50 Jahren waren die in der gleichen Lage wie heute Mainland China. Da hat man auch gesagt, ja, das sind Billigwaren aus Fernost, so hat man sie betitelt. Und die machen ja ohnehin nur alles nach und denen braucht man gar nicht kommen mit Marken. Inzwischen sind es veritable Marktteilnehmer mit Qualitäts- und Leistungsansprüchen, wie wir in Deutschland auch, wenn nicht sogar in vielen Fällen noch deutlich besser. Und China wird sich in die gleiche Richtung entwickeln. Also die werden nicht immer der böse Bube bleiben sozusagen, sondern es ändert sich zum Positiven hin. Zum Zweiten, das ist die Schutzfunktion der Marke natürlich. Zum Zweiten natürlich aber auch die Defensivfunktion. Wenn ich auf den Markenschutz verzichte, dann biete ich ja jedem anderen die Möglichkeit, sich meiner Marke zu bedienen. Und es gibt insbesondere in Deutschland kein Vor- oder Weiterbenutzungsrecht einer Marke. Das heißt, wenn ich eine Marke benutze, sie aber nicht geschützt habe, kann sie vom Wettbewerber angemeldet werden, der mir dann die weitere Benutzung untersagt. Also allein die Defensivfunktion, das bedeutet, ich sage immer, die Marke ist auch eine Versicherung. Die Marke ist eine Versicherung dafür, dass ich meine Produkte weiterhin so nennen darf, wie ich sie jetzt nenne. Da brauche ich noch gar nichts am Hut haben damit, um andere anzugreifen. Selbst wenn ich sage, meine Produkte sind so gut, ist mir völlig egal, ob meine Marke kopiert wird. Aber ich brauche sie als Versicherung für mich. Also aus den beiden Gründen und vor allem im Hinblick auch auf die geringen Kosten, die eine deutsche Marke vor allem verursacht, aber auch eine EU-Marke, es ist unabdingbar, dass man zumindest die wichtigsten Produkte markenrechtlich absichert. Ich glaube, ich begegne ja wirklich wöchentlich Menschen, die es nicht gemacht haben, die damit auf die Nase gefallen sind und das tut wirklich weh. Das tut mir sogar weh, wenn ich sehe, ihr habt es verpasst und jetzt müsst ihr dafür büßen. Die zweite Geschichte mit der KI, die du angerissen hast, ändert natürlich im Grundsatz auch nichts dran. Die KI ist ein Werkzeug, es ist ja nicht ein neuer Marktteilnehmer, es ist ein neues Werkzeug. Und die KI unterliegt natürlich auch den gleichen Vorschriften wie, oder die Benutzer der KI, wie die bisherigen Grafikdesigner. Wenn man zum Beispiel das Urheberrecht anschaut, eine KI kann Urheberrechte begründen unter Umständen, kann aber auch Urheberrechte verletzen. Wenn die KI zu nahe an einem Original dran ist, vor kurzem, vor 3 oder 4 Wochen hat das Landgericht München I, ich glaube erstmalig überhaupt, zumindest in Europa, entschieden, wie weit dass eine KI Urheberrechte verletzen kann. Da hat die GEMA geklagt mit Liedern von Helene Fischer, glaube ich.
Suno AI.
Ja. Das Landgericht hat gesagt, naja, die Entschuldigung, dass die KI ja vorher ihre Werke alle zerlegt hat und dann hinterher neu zusammengebaut hat, was sie ja wohl auch so tut, die reicht nicht aus. Denn wenn dann hinterher wieder ein urheberrechtsverletzendes Werk entsteht, mit anderen Worten quasi das gleiche Werk, wie eben die Kläger behauptet haben, dann liegt darin auf jeden Fall eine Urheberrechtsverletzung. Man kann sie nicht damit exkulpieren, wie es entstanden ist, sondern es ist eben praktisch identisch mit dem Original. Also die KI verletzt Urheberrechte, kann auch Markenrechte verletzen, muss auch aufpassen, wenn man eine KI Marken entwickeln lässt, denn auch die kann Marken verletzen. Wenn Sie eine KI heute die Aufgabe geben, mache einen Agentenroman mit einem britischen Agenten, der bewaffnet mit einer Walter PPK im Smoking die Welt vor übermächtigen Schurken rettet, indem die Frauen zu Füßen liegen, dann kommt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit eine Urheberrechtsverletzung raus.
Ja. Also am Ende des Tages finde ich immer so witzig, also deswegen auch nur provokante Frage, ja, gerade die Agenturen, die bei mir im Coaching sind, in meinem Inner Circle, das mache ich immer als allererstes, die kommen immer zum Kickoff 2 Tage nach Augsburg, quartieren wir uns im Maximilians ein und dann gibt's da auch einen Punkt Markenrecht. Und dann ziehe ich den richtiges Leder über die Ohren, ne, weil ich so sage, schau mal, ihr steht ja da, eure GmbH hat einen Namen, ihr führt diesen Namen komplett, ihr führt das als Marke. Es gibt keine einzige Eintragung. Und was halt ich so spannend finde, und so sehe es ich mittlerweile für mich, und das finde ich, würde ich gerne heute auch nochmal ein bisschen zerlegen mit dir, weil es ist so ein bisschen grotesk. Also erstmal, Patent- und Markenrecht ist meines Erachtens eines der unlogischsten Marken für mich als Laie, wenn ich jetzt nicht da drin bin. Und was ich über die Jahre lernen musste, ich schütze nicht nur, jetzt gibt's eine Wortmarke Zwetschge, die hat man auch lange überlegt, ob man die überhaupt macht, weil ich ja auch so heiß und so. Naja, und dann kannst du aber schon hingehen und kannst irgendwann sagen, und das finde ich so spannend, was ist denn, wenn jetzt heute einer SM-Peitschen macht und die heißen Zwetschge, hast du da ein Problem damit? Und das denkt man immer nicht. Also man schützt immer nur Marke, Werbung, Internetseite, Programmierung, bla bla bla. Aber wo möchte ich denn, dass mein Name auch nicht stattfindet? Und das finde ich immer so spannend, wenn ich da auch mit Kunden spreche. Die sind ja auch immer, und das ist für uns Agenturen, muss man auch sagen, generell ein rotes Tuch, diese ganze Markengeschichte. Weil der Kunde will immer keinen Markenanwalt gleich dazu nehmen, weil Anwalt ist ja immer erstmal teuer. Da hat ja auch jeder so ein bisschen den Irrglauben. Dann kommen die zu uns. Das machen wir mittlerweile auch ganz ungern. Also auch die Namensfindung, die kommen ganz oft, kommen Kunden und sagen, ich habe gar keine Ahnung. Was ich mir schon immer, für mich unverständlich, also für mich geht's immer da los. Ne? Ich habe einen guten Namen und dann baue ich eine Firma drum.
Ja, als Marketingagentur natürlich.
Natürlich,
ja.
Ne? Also da geht's los. Und dann tust du dir unglaublich schwer als Agentur, Namen zu finden für eine fremde Person, weil du kannst ja die Person auch gar nicht spüren. Wie sind die drauf? Wollen die was? So, dann erfinden wir natürlich im liebsten Fall immer irgendwelche Wortlaute, die es noch gar nicht gibt. Trivago, Opodo, das ist ja immer am allerschönsten. Da freut sich der Markenanwalt dann auch im Schutz. Und jetzt findest du mit dem Kunden was und wir haben das fest bei uns im Angebot mit drin. Also in dieser Position Namensfindungsprozess, Brainstorming Namen, haben wir ganz fest drin stehen, wir liefern euch ein paar, aber nehmt jetzt einen Marken- und Patentanwalt dazu, weil es passiert Folgendes, du machst denen 5 Entwürfe, ist so eine gute Nummer, wo sich die meisten Menschen gut entscheiden können. Dann schießen sie sich auf 2-1, dann ist einer ein Volltreffer und jetzt kommt der Anwalt dazu und dann ist es meistens vorbei.
Ja.
Wir hatten das, das finde ich ein ganz spannendes Beispiel mit Loop.
Das ist aber, wenn ich kurz
umbreche, ja, unbedingt.
Das ist eine gute Herangehensweise. Aber noch besser hat sich es aus meiner Praxis bewährt, wenn man den Markenanwalt oder den Patentanwalt nicht erst in der Stufe heranzieht, sondern bereits begleitend in den Prozess reinnimmt.
So steht es in der Position drin. Genau, also wir würden den am Anfang gerne reinnehmen.
Perfekt, denn dann kann der von vornherein vieles, worüber man sich ansonsten den Kopf zerbrechen würde, von vornherein rausnehmen. Man fängt mit 20 Begriffen an, dann schaut er sich durch, von den 20 Begriffen sind zum Beispiel 10 beschreibend oder nahezu beschreibend und fallen deswegen als absolute Eintragungshindernisse raus, weil beschreibende, nicht unterscheidungskräftige oder verhaltensbedürftige Marken.
Kannst du noch mal ein, zwei Beispiele bringen, was beschreibend ist?
Apple zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, wäre beschreibend für Obst und Gemüse. Das heißt, wenn Sie einen Obst- und Gemüsestand aufmachen wollen, dann können Sie Apple nicht verwenden oder kann man Apple nicht verwenden, weil Apple eben Apfel heißt. Für Computer hingegen ist es natürlich schutzfähig. Ja? Mhm. Also man muss immer in Bezug auf die Ware sich das anschauen.
Was sagt der Markenanwalt zu einem Markennamen Apple?
Ist perfekt für Computer, ist ja perfekt. Ja,
also wunderbar. Perfekt schützbar. Ja. Ich aus Marketing-Sicht würde sagen, einer der schlechtesten Namen, die man machen kann für Computer.
Ja, muss man aus Marketing-Sicht sehen. Ich glaube, die Marken, es ist ziemlich egal sogar. Ich glaube, es ist ziemlich egal, wie die Marke lautet. Hauptsache, man peitscht sie ins Bewusstsein der Verbraucher ein. Ich meine, bei Müllermilch, als Müllermilch nach England gegangen ist, hat man gesagt, das kann doch nicht funktionieren. Müllermilch mit England, die wissen ja gar nichts mit den Ü-Pünktchen anzufangen. War aber ein Renner, das Produkt in England. Der hat gesagt, ist egal, ich heiße so, ich heiße in England auch so. Und ich glaube, wenn man genügend, ich habe mal den CEO damals von Yellowstrom gefragt, dass Yellowstrom ganz neu auf dem Markt war. Wie lange braucht man denn, um so eine Marke in den Markt zu bringen? Dann hat er gesagt, die Frage ist falsch. Es geht nicht darum, wie lange, sondern wie viel.
Genau.
Wie viel Geld steckt
so rein, nur um ausschließlich. Markt zu bringen. Und da wird es aber schon auch spannend. Also ich bin voll bei dir. Ich sage auch sehr oft zu meinen Kunden, auch einen Satz, den man als Werber nicht sagen sollte, aber ich sage sehr oft zu den Kunden, das Logo und die Marke machen wir erstmal für dich. Mhm. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn du Kunden siehst, die kommen zu dir, die haben eine Idee, die sind vielleicht weit weg von Marke, weit weg von Design, eher technisch oder Finanzer oder was weiß ich was. Und dann gibst du denen ein Bildnis, eine Wortbildmarke. Und das macht was mit denen. Und dann druckst du das denen auf die Visitenkarte und die gehen ganz anders in Gespräche rein. Also ich glaube, bin 100% überzeugt davon, dass man die Marke erstmal fürs Unternehmen macht. Nichtsdestotrotz, es gibt schon einen spannenden Punkt. Für mich ist zum Beispiel einer der, die wertvollste Marke sicher weltweit, aber einer der schlechtesten Marken Coca-Cola. Mhm. Rote Signalfarbe, also Alarmfarbe für Lebensmittel, völlig ungeeignet. Würden wir, wenn wir sagen, wir entwickeln jetzt ein Getränk, niemals rot empfehlen. Also aus der Farbpsychologie völlig, völlig Banane. Mhm. Nicht lesbar, kaum lesbar, super schlechte Handlettering-Schrift, nicht verarbeitbar. In der Gastronomie, Stick, ich muss es auf Schürzen sticken, das ist ein richtiges Scheißlogo, muss man wirklich sagen. Ja. Wertvollstes Logo der Welt oder eine der Top 5 Marken auf jeden Fall weltweit.
Deswegen glaube ich, es kommt gar nicht drauf an. Ich meine, es kommt in rechtlicher Hinsicht natürlich entscheidend drauf an, ist die Marke schutz, also zwei Kriterien. Erstens ist sie absolut schutzfähig, also verhaltensbedürftig oder nicht. Und zweitens gibt es ältere Rechte. Also kann man sie überhaupt verwenden oder ist sie schon belegt? Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir die 20 Marken checken, schauen wir absolute Schutzfähigkeit, machen eine Screening-Recherche, ältere Rechte, dann bleiben ohnehin nur noch drei übrig, über die man sich Gedanken machen kann. Aber in Marketing-Hinsicht da verstehe ich jetzt nichts davon, das ist jetzt rein aus der Berufserfahrung rausgesprochen. Es ist, glaube ich, vollkommen egal, was es für eine Marke ist. Wenn man, sobald man, zum Beispiel Coca-Cola mag ja durchaus sein, dass das objektiv gesehen nach Marketingkriterien schlecht ist oder Apple, aber trotzdem sind es absolute Top-Weltmarken, die jeder kennt, ja. Also ich glaube, es ist, wenn es jetzt nicht gerade eine Marke ist wie MR2, die ja auf Französisch dann Merde heißt, und der Toyota MR2, das geht natürlich nicht, solche Marken. Aber Marken, die jetzt, wo man jetzt sagt, die sind jetzt vielleicht werbemäßig nicht optimal, wenn man die ordentlich in den Markt pusht und wenn die Bekanntheit haben, ist es vollkommen egal.
Aber da liegt auch eine gewisse Verantwortung, glaube ich, drin, weil also damit kämpfe ich ja auch viel mit meinem Content. Wir haben in unserer Agenturbranche unglaublich viel Quatschkanonen-Agenturen, die ihrer Verantwortung überhaupt nicht bewusst werden. Mhm. Die haben wir leider auch in Augsburg. Mhm. Und da kommt jetzt schon eine Verantwortung für mich. Jetzt spielen wir schon im höheren Preissegment auch. Aber auch da hat eine Agentur eine gewisse Verantwortung, auch zusammen jetzt das zu zerlegen und zu sagen, jetzt haben wir einerseits mal den Markenrechtler, der muss uns das rechtlich abklären. Das ist seine Aufgabe. Ich sehe es aber ganz klar auch bei der Agentur, und diese Aufgabe nehmen viele nicht wahr, nicht im Design der Marke, im Entwurf der Marke, sondern auch dieses wie viel unter die Lupe zu nehmen. Weil wenn das Geld nicht reicht, um die Marke in den Markt zu pressen, weißt du, wenn ich jetzt Yellowstrom mache oder ich wäre ein Mobilfunkanbieter, das ist alles völlig uninteressant, weil da wären Millionen über Millionen, wir reden da über Fernsehspots, mittlerweile produziert man das Fernsehspots, macht es halt über die Socials, über Internet, da weiß ich, ich habe sowieso meine 15, 20 Millionen Euro, damit drücke ich jede Marke in den Markt. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel du kommst mit deiner Kanzlei und bist neu in Augsburg und sagst jetzt, ich habe einen super schlecht aussprechbaren Namen, dann würden wir immer abraten. Ja. Oder das ist auch phonetisch zum Beispiel so wichtig. Viele fahren so Marken, die was Positives verkaufen wollen und gehen dann hinten runter. Das ist jetzt was sehr Sprachwissenschaftliches. Mhm. Ne? Aber wenn ich eine Marke habe, die hinten macht und ich möchte aber ein Erfolgsprodukt anbieten, dann funktioniert das in unserer Köpfe nicht. Oder so harte Marken, die hinten so aufhören. Wir sind in Deutschland in einer sehr harten Sprache unterwegs. Mhm. Und dann braucht man auch, also wir entwickeln auch gerne Marken, die so den Erfolg zeigen.
Was wären da Beispiele für so eine Marke, die nach oben
geht? Also was zum Beispiel eine sehr, weil wir es vorher hatten, Opodo ist eine sehr positive Marke. Mhm. Die geht gefühlt hinten auch hoch oder sie geht wenigstens straight durch. Mhm. Ist ein verlässliches Produkt. Mhm. Ist eher erstmal so Neo-Software, ne? Also ich bin da irgendwie online und muss da buchen. Da gab es am Anfang auch eine große Skepsis. Das ist schon eine gute Marke. Das sind immer zwei Beispiele, Opodo, Trivago. Das sind halt zwei komplett erfundene Worte erstmal, ne? Und das ist einfach schon interessant. Wir haben jetzt letztens zum Beispiel für eine Laborsoftware einen neuen Marken entwickelt und da geht's halt auch um Verlässlichkeit, da ist es ein wilder Markt auch, und die haben wir jetzt Lab Lions genannt, also für die Laborlöwen quasi, auch mit so einer Löwending. Mhm. Da kann ich mir wieder was vorstellen. Das sind ja die Unterschiede in den Marken. Bei Opodo kann ich mir erstmal gar nichts vorstellen.
Ne? Gibt's ja auch ganz interessante Ansätze per Software. Dass eine Software, wenn man zum Beispiel eine neue Marke haben will für, sagen wir, Bier oder Lastwagen, vollkommen egal, dann gibt man der Software die Begriffe rein, die mit Bier irgendwie zu tun haben oder mit Lastwagen, und dann zerlegt die Software diese Begriffe in ihre Silben und setzt die Silben wieder neu zusammen. Mhm. Da kommt dann am Ende eine Marke raus, die zwar schutzfähig ist, weil es das Wort einfach nicht gibt, aber andererseits durch diese Silben, die verwendet werden in Bezug auf dieses Produkt, hat es trotzdem eine Konnotation. Mhm. Zum Beispiel eine Marke wie Actros ist so entstanden für die schweren LKW von Mercedes. Ja.
Perfekt. Schau mal, das ist ja so eine Marke Actros. Das sagt mir doch schon was. Da ist diese Kraft der PS schon spürbar.
Da ist Aktiv drin, da ist Aktor drin, da ist Tross drin, da ist Ross drin. Mhm. Das heißt, man spürt tatsächlich die Kraft. Ja. Und die ist genau auf diese Weise entstanden. Mhm. Eigentlich eine einfache Marke, zweisilbig, ist nicht so Besonderes, aber trotzdem steckt unheimlich viel drin in der Marke. Das finde ich eine interessante Herangehensweise.
Ja, und wir haben das ganz oft, dass auch Kunden zu uns kommen, die diesen Markenschutz komplett verplant haben, also die es einfach nicht gemacht haben. Und dann haben die was Beschreibendes zum Beispiel oder halt einfach ein Wort aus dem Duden und so weiter. Und dann sagen wir, das ist auch immer, sind keine schönen Termine, weil die kommen zu uns und die wollen eigentlich Gas geben mit uns. Und dann sage ich ganz oft, wir hatten das jetzt erst letztens, das ist eine, die bauen jetzt hier so regionale Nahversorger, also Bio, regional, will jetzt den Namen nicht unbedingt nennen, weil die haben tatsächlich ein größeres Markenthema. Mhm. Die haben ein ganz, ganz einfaches Wort. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst euch, jetzt ist der Zeitpunkt, ihr habt jetzt 2, 3 Filialen hier in der Region, ihr wollt rauf in den nächsten 5 Jahren auf 30 Filialen, ihr müsst jetzt sofort den Namen ändern, weil es wird richtig, richtig teuer, es wird irgendein großer kommen. Und das ist ja immer das hast du auch gesagt, und das finde ich ganz wichtig, auch den Leuten immer zu sagen, es ist erstmal eine Hürde, die man damit schafft. Und das ist schon was man nicht vergessen darf. Jetzt geht morgen dein Mit-, also Nummer eins kann der Mitbewerber es dir unglaublich schwer machen, das darf man auch immer nicht vergessen. Ne? Ich kann den Mitbewerb auch beschäftigen, das machen auch sehr viele, gerade im Markenrecht.
Absolut.
Wenn ich jetzt heute sage, so, jetzt habe ich einen Mitbewerber, der heißt Zawutschke, aber ich sage im Radiospot, könnt ihr das überhören, das ist Zwetschke, jetzt kann ich den erstmal, rufe ich dich an und sage, Bertram, schick dir in den nächsten 6 Monate 20 Briefe, dann ist der beschäftigt. Dann hat der auf jeden Fall schon mal keine Zeit mehr, sich um seine Agentur zu kümmern. Das muss man einmal schauen. Und das ist ja schon auch was, was alle machen. Also wenn jetzt ein Kunde neu zu uns kommt und hat einen Namen und dann schaue ich und dann sehe ich sofort, zeigt ihm schnell beim DPMA oder Markencheck ist so eine Webseite, wo man nur die Zahlen oben sieht, die reichen für uns oft aus, geben den Namen einer, stehen da oben 23 eingetragene Marken, sage ich, brauchen wir nicht weiterreden. Mhm. Brauchen wir an dieser Stelle nicht weiterreden. Und diese, ich glaube, dafür ist für uns in der Marketingwelt Marke gerade das Wichtigste, eine Hürde zu schaffen, weil wir sind ja heute in einer Zeit, wo wir auch zum Beispiel Sachen IT-Security hat man das Gleiche. 100% Sicherheit gibt es nicht mehr. Wenn jetzt heute einer kommt, der es drauf anlegt und unmenschliches Geld hat, dann kann der dir eine Marke auf jeden Fall mal verderben, wenn nicht sogar strittig machen. Mhm. Aber warum sollte ich das machen, wenn es viel, viel einfacher geht? Und so ist es ja in der IT auch. Du kommst in jedes System heute rein. So witzig, weil ich habe heute früh einen Vortrag gehalten zur IT-Sicherheit, deswegen bin ich gerade in dem Thema. Ja,
okay.
So, ein Passwort, das heute nur 8 Zeichen hat, da kommt man relativ schnell rein. Aber sobald es 12 Zeichen hat, dauert es auf einmal Jahre.
Ja.
Und das ist jetzt die Frage, was mache ich mir für eine Hürde? Und da lohnt sich einfach die Marke. Ich meine, vielleicht kann man auch mal ein bisschen ausholen, wo wir da preislich liegen, weil es ist ja tatsächlich sehr, sehr günstig. Ne? Also die deutsche Markenanmeldung kostet, glaube ich, 300 Euro.
Genau, 290 Euro, wenn man es mit der professionellen Anmeldesoftware einreicht, sind es 290 Euro. Der Anwalt kostet üblicherweise in der Größenordnung 500 bis 700 Euro.
Also mit 1.000 Euro habe ich schon mal
locker, ja. Und da ist aber, man muss keinen Anwalt nehmen, man kann sich auch selber anmelden, aber man erspart sich sehr viel Ungemach, wenn man einen nimmt. Das geht schon mal los mit so einfachen Dingen. Man muss ja bei der Marke die Waren angeben, für die man den Schutz haben will. Ja. Bei Werbeagentur zum Beispiel wäre es die Klasse 35, Werbung und Marketing, da ist es relativ übersichtlich.
Das sind die berühmten Nizza-Klassen.
Genau, Nizza-Klassen, ja. Aber jetzt nehmen Sie zum Beispiel mal, nehmen wir an, Sie wollen Büromöbel verkaufen, so schöne Tische wie hier. Ja. Ich will ein Büromöbel verkaufen. Ich will in der Stadt einen Laden machen, ich brauche eine Marke für meinen Büromöbelverkauf. Dann schaue ich in die Nizza-Klassifikation rein, finde Klasse 20, Möbel, Spiegel, Rahmen, so perfekt, ja, passt wunderbar. Damit habe ich genau das Falsche gemacht, weil ich kein Möbelhersteller bin. Ein Möbelhersteller braucht die Marke für Möbel, nicht ein Möbelhändler. Ein Möbelhändler braucht wieder die 35 und zwar mit der Formulierung Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Möbeln. Das heißt, er hat eine Marke, er meint, er hat die richtige, weil er Möbel drinstehen hat, aber er hat komplett die falsche und er kann sie auch nicht durchsetzen und die Marke wird löschungsreif nach 5 Jahren, weil er sie nicht benutzt. Er hat auch keine Möglichkeit, gegen Dritte vorzugehen damit. Und das sind so die einfachen kleinen Fehler und die vermeidet man halt, wenn man sich professionellen Rat holt. Ganz abgesehen davon, dass ein Patentanwalt sofort sieht, ob absolute Eintragungshindernisse vorliegen, dass er zu einer Recherche raten würde, zumindest zu einer Identitätsrecherche, dass er, wenn man kollidierende Marken findet, Abgrenzungsvereinbarungen ausarbeitet und solche Dinge. Also das Geld ist relativ gut angelegt. Und die Marke hält ja 10 Jahre zunächst einmal, dann kann man sie verlängern. Das heißt, diese roundabout 1000 Euro, die sind dann aufs Jahr gerechnet nur noch 100 Euro. Und das ist als Investition in die Rechtssicherheit, die man damit hat, eigentlich ein relativ geringer Betrag, wenn man es mit Versicherungen vergleicht.
Also ich finde, das ist ein No-Brainer auch. Deswegen haben wir das auch ganz, ganz präsent bei uns in den Angeboten drin. Und das wäre auch meine Bitte an alle Agenturen, fordert da eure Leute drauf auf. Ne, das ist erstmal bei uns ein Disclaimer. Mhm. Wobei, muss ich auch sagen, ja, da können wir vielleicht im Nachgang nach unserem Podcast dann nochmal sprechen. Ich glaube, dass man das einfach als Agentur auch einfach als Produkt anbieten sollte. Mhm. Und wenn ich da jetzt drin habe, Markenrecherche, Basis, das würde ja erstmal reichen. Also da muss ja jetzt nicht die komplette Beratung, die Anmeldung und so weiter, aber dass man erstmal sagt, hier, da ist ein 500-Euro-Block, jetzt sind wir mal ehrlich, eine gute Marke kostet 10, 15, 20.000 Euro, wenn ihr die bei einer Agentur entwickeln lasst. Was sind da 500 Euro, was sind da 1.000 Euro?
Ja.
Und die Leute verstehen immer nicht, dass sie sich da so viel verbauen können. Jetzt baust du dir eine Marke auf, das ist ja, das baut sich über die Jahre auf. Jetzt geh da in die, naja, in die verlassene Anna-Straße brauche ich vielleicht nicht gehen, also in eine gute Fußgängerzone und baue mir da einen Namen auf und jetzt kommt, und das finde ich auch nochmal ein ganz spannender Punkt, man muss eine Marke benutzen. Das ist auch relativ spät immer bei den Leuten so auf dem Relevance-Set. Also ich kann es heute nicht, das hat auch was Tröstliches, ich kann es heute nicht sagen, ich habe einen Kofferraum voll Gold, jetzt kaufe ich mir alle möglichen Marken und dann schaue ich mal, was passiert. Sondern man muss diese Marke aktiv benutzen, weil sonst kann sie mir auch wieder einer nehmen quasi.
Genau, weil das deutsche Gesetz noch, das europäische, räumt dem Markeninhaber eine Schonfrist von 5 Jahren ein. Das heißt, in den ersten 5 Jahren kann er machen, was er will, hat die vollen Verbietungsrechte aus der Marke, aber nach Ablauf von 5 Jahren kann er die Marke nur noch in dem Umfang durchsetzen, in dem er sie tatsächlich benutzt. Das heißt, wenn ich für 5 Nizza-Klassen die Marke habe, aber nur für eine benutze, dann sind die anderen, ist für die anderen nicht, die Marke nicht mehr durchsetzbar. Mhm. Was ja auch richtig ist, und was auch wieder ein Teil der patentanwaltlichen Beratung ist. Das heißt, da schaue ich als erstes drauf, wenn ich eine Marke ermittle, wie alt ist die denn? Und wenn sie älter als 5 Jahre ist, dann schaue ich mal kurz ins Internet oder nach anderen Informationsquellen, ja, wofür wird die denn überhaupt benutzt? Und wenn ich dann sehe, die wird für das, was meinen Mandanten interessiert, nicht benutzt, dann kann sie identisch sein und tut trotzdem nicht weh. Das ist ein Punkt, auf den man sorgfältig achten muss, wenn man Markenrecherchen auswertet.
Vielleicht auch diese Abgrenzungsgeschichte ist auch nochmal ein spannender Fall. Es gibt ja durchaus, finde ich übrigens eines der spannendsten Beispiele immer, finde es so lustig, weil der wissenschaftliche Name ist Klemmbausteine. Mhm. Und das kennt jeder Duplo, das hat jeder schon mal probiert, wenn er keine Haselnussallergie hatte, also als Snack, ne, diese Süßigkeit Duplo, und dann gibt's ja die Duplo-Klemmbausteine. Wir hatten was sehr Ähnliches. Wir nennen unser Team ja schon immer 20 Jahre jetzt kreative Meute.
Ja.
Und es gab mal die Idee, nicht für diesen Podcast, sondern für den anderen Podcast, und die wollten wir Meute nennen.
Mhm.
Und wir haben uns als Wortmarke schützen lassen, kreative Meute, die gehört uns. Und dann haben wir nochmal überlegt, wie wir das mit dem Podcast machen.
Mhm.
Und dann kam ganz schnell die Erinnerung, wir haben uns damals mit Meute, mit der Festivalband geeinigt, und da gab es eben eine Abgrenzungsvereinbarung.
Oder?
Genau. Mhm. Die haben gesagt, wir haben damals kreative Meute eingetragen, es war anders, wir haben Meute eingetragen.
Genau.
Das ist natürlich bei denen ihr Patentanwalt, muss man auch sagen, bei euch läuft sehr viel mit Software, Kling gegen die Benachrichtigung auf.
Genau.
Und dann haben sich die Anwälte relativ schnell kurz geschlossen. Und dann war es aber auch ganz gut, weil es dann relativ schnell geheißen hat, hier ist die Handynummer vom Zwetschge und hier ist die Handynummer von dem Meute. Macht ihr das schnell untereinander aus, weil es ist eigentlich relativ einfach. Ihr wollt einen Podcast machen, aber natürlich ist bei uns diese Nizza-Klasse auch mit Musik und Merchandise und allem möglichen belegt.
Ihr seid in den gleichen Nizza-Klassen, das passiert relativ häufig, gerade in den 35 und 41, um die es hier geht. Bei euch ist 35 und 41 in beiden Fällen, und da begegnet man sich relativ häufig. Es kann aber sein, dass man vollkommen verschiedene Dinge macht. Denn die 41 ist Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung. Da fällt das drunter, was wir gerade machen. Da fällt aber auch ein Salonorchester drunter. Und die 35 ist die Werbeklasse. Da fällt auch relativ viel drunter. Wenn man sich in den Klassen begegnet und nicht zufällig mal wirklich genau das Gleiche tut, dann kann man sich in der Regel sehr gut abgrenzen voneinander. Das setzt natürlich manchmal ein bisschen guten Willen beider Parteien voraus. Aber meiner Erfahrung nach haben die allermeisten Parteien, die sich im gewerblichen Rechtsschutz betätigen, schon guten Willen. Dann gibt es ein paar, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. Aber
denen kann man nicht helfen.
Das kann man nicht helfen. Das ist im wirklichen Leben ja auch so. Aber die meisten sehen diese Dinge mit einer großen Vernunft und sagen, okay, eine Werbeagentur tut mir als Band nicht weh.
Ja. Also das war, glaube ich, auch die gute Empfehlung oder allgemein, das stelle ich in meinem Job immer wieder fest, fragen mich auch viele Agenturen, ja, aber was mache ich, wenn dann der Kunde, und dann haben wir einen Vertrag und dann haben wir ein Problem. Also reden hat schon immer geholfen. So.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Gehe ich mit dem Anwaltsschreiben an den anderen Anwalt hin, die beide mit Geld verdienen, sich Schreiben zu schreiben, oder rufe ich einfach an und sage, du, wir haben gar nichts vor. Also ich sag dir kurz, was ich machen will. Ist das in Ordnung für euch? Lass uns einen Einseiter aufsetzen und dann passt es, oder man lässt es halt auch gut sein. Ne?
Ja.
Aber da muss man sich auch selber manchmal wieder erinnern, was man für Marken hat und für was man sie dann auch benutzen darf.
Ganz genau.
Das ist kein Freibrief.
Ja,
super spannendes Thema. Da müssen wir ein Produkt entwickeln, Bertram. Wir brauchen so ein Produkt, das wir unseren Kunden gleich mitverkaufen können oder was man Agenturen auch mitverkaufen kann. Weil ich finde es auch so, ich denke immer mehr in Produkte heute auch. Und das kann man auch einfach stricken. Da haben jetzt Juristen nicht so das Problem damit, aber Agenturen haben ganz oft immer Angst, auch beim Datenschutz und so. Und wir haben zum Beispiel ein ganz klares Produkt, das heißt Datenschutzrecht und Technikpaket. Da haben wir jemanden dazugeholt von außen, das macht nicht mal eine Anwaltskanzlei, sondern ein Datenschutzbeauftragter, ein Externer. Der hat sich wiederum auch versichert, das muss man ja auch immer sagen, gell? Also auch ein Anwalt und auch ein Patentanwalt ist nicht allwissend, sondern es gibt immer eine Versicherung dazu, wenn da was grob Fahrlässiges passiert ist.
Klar, ist sogar vorgeschrieben bei uns.
Genau.
Wir müssen eine Berufshaftpflichtversicherung haben. Haben wir natürlich auch. Wir haben eine mit 5 Millionen Euro Deckung. Das heißt, wenn zum Beispiel bei uns ein europäisches Patentenbach runtergeht, was noch nie passiert ist zum Glück und was hoffentlich auch nie passieren wird, aber dann geht das natürlich schon immer in die Millionen.
Ja.
Also das ist klar, das muss ja auch gar kein anwaltlicher Fehler sein. Das kann ein Fehler im Büro sein, dass eine Frist nicht notiert wird zum Beispiel, und die ist dann abgelaufen und nicht wieder einsetzbar. Sowas passiert, wie gesagt, Bei uns ist noch nicht passiert,
ja.
Aber man kann Fehler, menschliche Fehler, wo Menschen arbeiten, nicht ausschließen.
Das gehört auch dazu und der muss auch erlaubt sein.
Ja.
Also was ich immer so spannend finde, ist halt, dass die Leute sich so aus der Verantwortung ziehen. Weißt? Und am Ende des Tages kann ich nicht, das habe ich ganz oft, dass dann Agenturen sagen, ja, wir haben keinen Texter, also können wir keine Texte anbieten. Aber wenn du zu uns kommst und sagst, ich will eine Webseite,
ja,
dann müssen wir die Texte anbieten können. Das gehört ja zu unserer Dienstleistung dazu. Und wenn ja wir keinen Texter haben, dann müssen wir uns jemanden suchen, der das macht.
Ja.
Und das glaube ich halt eben auch, man kann jetzt nicht im Logo-Game mitspielen.
Das habe ich mal übrigens auch schon oft gehört, wir haben keinen Texter. Ja. Das Texten scheint was unglaublich Schwieriges zu sein.
Ja, nee. Also es gibt unglaublich gute Leute, die es ja unglaublich gut können.
Ja.
Die brauchen halt auch wieder einen guten, also es geht immer um Wertschätzung am Ende des Tages. Mhm. Und wenn ich sage, Text ist nicht so wichtig und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Dinge, die wir in Zukunft haben, weil da werden wir uns ganz klar mit empathischen, mit emotionalen, mit hochkreativen Texten absetzen können von der KI, weil da kommt nur Einheitsbrei raus. Shit in, shit out, ja, und Mittelmaß, ne? Das leisten sich die Agenturen nicht, weil sie es nicht als ihre Aufgabe sehen. Das ist ganz oft so. Wir haben keinen Texter, wir haben kein Foto, wir machen keinen Datenschutz. Dann sage ich, aber was macht ihr denn überhaupt noch? Also irgendwelche bunten Bilder und die dann zusammenklöppeln, die dann nicht mal datenschutzkonform im Netz rumfliegen, dann ja werdet ihr eurer Verantwortung nicht bewusst. Ja, und das ist halt so ein bisschen der Wildwuchs in der Agenturbranche. Ne? Und eigentlich gehört es dazu. Man muss dieses Markengame mit anbieten können, da man selber nicht darf, muss man eigentlich ein Produkt draus machen. Das ist eigentlich ein gutes Produkt.
Ja, 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 sehe ich ganz genauso, ja. Hm.
Da bauen wir was.
Ja,
da gibt's bald
machen wir
was.
Machen wir einen Prozess, setzen ja einen Prozess auf, ja.
Ja.
Das lässt sich ja auch schön digital abarbeiten, sowas.
Absolut.
Gar kein Problem.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass da schon auch ein bisschen eine neue Generation kommt. Deswegen, also wir haben ein paar EU-Marken jetzt mit WBS gemacht, weil die das mehr als Produkt auch sehen. Also das ist gänzlich unterschiedlich, wie wenn man bei dir eine Erstberatung hat oder bei jemand anderem im Augsburg. Aber es bringt die Leute schneller erstmal überhaupt in dieses Thema rein. Das ist ja immer auch gut. So immer mein Rat, gell. Ist übrigens auch ganz spannend, dass sie sich dann keinen Patentanwalt suchen, weil einen Steuerberater würde sich jeder suchen. Also die machen eine Firma auf und dann ist klar, ich brauche vielleicht auch einen Anwalt, wäre auch nicht schlecht. Ich sage auch immer, sucht euch einen Anwalt, bevor ihr ihn braucht, dann habt ihr schon mal jemanden. Da frage ich mich auch, woher kommt das? Was hast du da für eine Vermutung? Also warum sehen die Leute dieses Patentrecht nicht wichtig? Das ist doch ihr Hauptasset. Bei der Steuer, wo man auch noch ein Finanzamt hat und wenn ich jetzt nicht tatsächlich die völlige Krise verursache oder mutwillig irgendwas mache, kann ich die anrufen, kann mit denen reden, kann mit denen verhandeln. In der Marke gibt's keine zweite Chance. Warum sparen die Leute sich bei ihrer Geschäftsidee, mit der sie sich, also jetzt, es hat ja noch keiner gestartet und gesagt, ich habe so eine lauwarme Idee, schauen wir mal, ob ich das mache. Sondern die sind ja alle völlig euphorisiert, auch wie sie bei dir wahrscheinlich am Tisch sitzen.
Das ist Problembewusstsein, glaube ich, einfach da. Die wollen, natürlich schaut der Unternehmer, gerade der Gründer, in erster Linie auf sein neues Business und schaut, dass alles passt. Und dann lässt er sich einen schönen Namen einfallen, sagt, ja, der Name ist klasse. Im günstigsten Fall meldet er noch beim Patentamt an, ohne aber vorher zu recherchieren. Und dann bekommt er nach 2-3 Jahren die Abmahnung. Und das erlebe ich jetzt wirklich, ich möchte nicht gerade sagen wöchentlich, aber 2-mal im Monat auf jeden Fall, dass jemand kommt mit dem Abmahnschreiben und sagt, ich führe doch die Marke schon seit 3 Jahren und sage, ja, haben Sie denn recherchiert, ob es die vorher schon gab? Nö, ja, der hat es jetzt gemerkt und jetzt.
Das haben wir ein Problem.
Da haben wir ein Problem, ja, genau.
Da würde mich nur eins interessieren, mit Blick auf die Uhr, wir müssen noch zum Hedonismus kommen, wichtig. es gibt aber doch schon noch was, wenn ich jetzt das schon verwendet habe.
Mhm.
Also der hat jetzt nicht die Marke, aber er verkehrt mit dieser Marke.
Naja, wenn er die Firmierung hat, also wenn er so firmiert, wenn er eine Firmierung hat, ja, dann hat er über seine Firmierung ein Recht, ja, ein Weiterbenutzungsrecht im bisherigen Umfang, auch im bisherigen territorialen Umfang. Das heißt, wenn die Firma nur in Augsburg und in Schwaben benutzt worden ist, dann beschränkt sich das Recht eben auf Augsburg und Schwaben. Es gab mal eine bekannte Geschichte, ich glaube Rialto war es, Langnese Rialto, die hatten die Eiscreme Rialto, bundesweit natürlich, klar. Und in München gab es ein Eiscafé Rialto. Und die haben durchgesetzt, dass in München keine Langnese Rialto Eiscreme verkauft werden darf. Die haben sich dann zwar geeinigt, vermutlich ist auch Geld geflossen dabei.
Ganz bestimmt sogar.
Aber das ist ein territorial begrenztes Kennzeichenrecht, ein Firmenrecht, weil die hießen eben Rialto Eiscafé und hatten deswegen ein Recht an ihre Firmenbezeichnung.
Hatten aber keine Marke. Also das muss man bei der Recherche auch einfach aufschauen.
Das war nur die Firmenbezeichnung. Ja. Wenn sie eine Marke gehabt hätten, dann wären sie weitaus besser dran gewesen. Dann wäre auch der Betrag vermutlich um 1 Null oder um 2 Nullen größer geworden. Ja. Den sie vielleicht bekommen haben könnten, weil dann hätten sie Langnese in ganz Deutschland die Benutzung unterbinden können. Dann wäre es natürlich, entweder die hätten sich dann einen neuen Namen gesucht oder sie hätten mehr bezahlt. Das heißt, die Marke gibt automatisch ein bundesweites Verbietungsrecht, wohingegen die Firmenbezeichnung nur ein territorial und sachlich begrenztes Verbietungsrecht gibt. Und außerdem, wenn man jetzt eine Marke benutzt, die nicht die Firmenbezeichnung ist, also eine Produktmarke, und meldet die nicht an, dann hat man in Deutschland überhaupt kein Recht dran. Also auch kein Weiterbenutzungsrecht. Das heißt, wenn jemand andere die gleiche Marke dann anmeldet, kann er einem das verbieten. Mhm. Das ist in England und in den USA ein bisschen anders. Da gibt es sogenannte Vor- und Weiterbenutzungsrechte. In Deutschland gibt es das nicht. Das ist relativ streng. Und das erleben wir ja eben ständig, dass jemand irgendeine Produktmarke benutzt, jetzt nicht die Hausmarke für die Firma, sondern die Produktmarke, und dann zur Unterlassung aufgefordert wird und dann eben auch eine neue Marke sich suchen muss.
Ist ja auch ganz gängig. Also wenn man die großen, ich wollte gerade sagen, Verbrecher, Lebensmittelhersteller in Deutschland, Unilever und wie sie alle heißen, anschaut, die firmieren ja, also es ist nur die Firmierung, da ist die Firmierung, und dann gibt es da ganz viele Marken, so die Chio Chips, ja. Heißt, es ist nicht die Chio Chips GmbH, sondern die hängt unter irgendeinem ganz großen,
genau,
Produzenten.
Ganz, ja, genau, ja, da stecken ja immer nur 5 oder 6 große dahinter, aber dafür haben sie eine riesige Anzahl von Marken.
Ja.
Wobei in letzter Zeit noch eine weitere Markenkategorie zunehmend Bedeutung hat, das sind die Handelsmarken. Der Handel geht zunehmend dazu über, nicht mehr auf die Markenprodukte zu setzen, sondern eigene Handelsmarken zu entwerfen, was den Markenherstellern gar nicht so gut gefällt. Aber die Handelsmarken haben inzwischen, kann es keine Prozentzahl nennen, aber eine unglaublich große Bedeutung. Und damit versuchen natürlich die Händler und Großhändler auch die Hersteller unter Druck zu setzen.
Also so ein Jahr oder billig und gut, oder heißt billig und gut, weiß ich gar nicht.
Ja.
Rewe feine Wahl oder so. Es gibt
durchaus einige Marken, die man auf den ersten Blick gar nicht als Handelsmarken erkennen würde. Sondern wo man meint, naja, das sind Herstellermarken, die kennen wir, aber in Wirklichkeit sind es eben auch Handelsmarken.
Ah, die der Supermarkt einfach selber?
Ja, genau.
Das ist ja ein bisschen das Amazon-Phänomen. Der Supermarkt weiß ja am besten, was er selber am meisten verkauft. Und dann schaue ich mir das halt an und baue eine Unit auf und sage, jetzt lass uns das mal selber herstellen.
Ja, und der Supermarkt ist weniger abhängig von den Händlern. Er kann sagen, naja, wenn du mir keine Qualität mehr lieferst oder keinen guten Preis mehr, dann gehe ich eben woanders hin, lasse mir meine Joghurtbecher woanders füllen und klebe dieselbe Platine obendrauf.
Ja.
Denn es ist ja die Marke des Händlers und nicht mehr die Marke des Herstellers.
Ja.
Also die schaffen sich sozusagen die Markenvorteile selber auf Handelsebene und nicht auf Herstellerebene.
Ist ein Trend, der zunimmt. Das ist doch auch wild, oder? Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sind in so einem Zeitalter gerade. Viele reden von der Wirtschaftskrise. Ich sage schon seit Wochen, ich sehe keine Wirtschaftskrise, ich sehe nur eine Managementkrise. Aber irgendwie sind wir schon auch so in einem Zeitalter angelangt, wo alle schon ein bisschen auch versuchen, sich gegenseitig zu verarschen. Also habe ich so das Gefühl. Ne? Weil, also bei Amazon hat man was sehr Ähnliches. In der näheren Umgebung ein paar Leute, die so Amazon im großen Stil Händler sind. Mhm. Und die sagen, naja, wenn dein Produkt irgendwann zu groß wird, dann wird es ein Amazon Basic Produkt. Die listen dich einfach aus. Die schmeißen dich raus und sagen, die Wäscheklammern laufen saugut. Die Fabrik, wo du das in China produzierst, wir kennen die, weil das Paket kommt immer bei uns im Logistikzentrum an. Es steht doch drauf, wer es uns geschickt hat. Jetzt machen wir mit denen halt einen Deal, du bist raus.
Wenn man dem Teufel die Hand reicht.
Das meine ich ja. Umso wichtiger, dass man rechtlich dann auf der richtigen.
Ja, meine, an Amazon kommt man ja kaum vorbei.
Als das ist der absolute Teufel, das sieht man dem ja schon an. Aber also er hat unsere Frisur, das steht ihm gut, aber ansonsten ist er der Teufel auf jeden Fall. Er
weiß natürlich ganz genau, und ich meine, das ist ja auch ganz geschickt, das System, das die haben. Die lassen, ich meine, das ist ja eigentlich ideal, das System. Die lassen die Leute versuchen und probieren, und das ist ein Produkt, das dann unter 100 läuft, das schnappen sie sich selber.
Und dafür geben sie bei Amazon noch Geld für die Werbung von ihrem Produkt aus? Also sie bezahlen die komplette Ideenentwicklung auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch kein großer, ab und zu kommen mal nicht dran vorbei, bei Amazon zu bestellen, aber ehrlich gesagt, wenn ich irgendwas finde, was mir gefällt, dann versuche ich eine zweite Quelle aufzutun und versuche manchmal direkt bei dem Händler zu bestellen. Also ich bin jetzt kein bewusster Unterstützer von Amazon, aber ich verstehe die Leute, die es natürlich toll finden, denn sie können es zurückschicken, es kostet alles nichts, es ist unheimlich bequem, man kriegt Punkte, man hat One-Click-Stopping, Shopping.
Also wir haben es auch versucht zu eliminieren, es ist tatsächlich in manchen, bei uns im Business nicht möglich.
Man kann es nicht eliminieren, aber man kann es vielleicht ein bisschen
reduzieren. Es ist ja allgemein was, wo wir Menschen dazu neigen, das merke ich schon auch immer mehr. Ich sage immer ganz oft zu den Leuten, was kostet denn die WhatsApp-App? Was kostet die denn? Dann sagen die ist kostenlos. Dann sage ich, das ist die teuerste App auf deinem ganzen Telefon.
Ja.
Und aber irgendwie hat der Mensch generell, da nehme ich mich nicht aus, so einen Verdrängungsmechanismus. Man weiß eigentlich, was läuft. Kollegen hier, der war jetzt jahrelang nicht auf Instagram und jetzt hat er sich angemeldet und die ersten 100 Freundesvorschläge waren Volltreffer. Naja, woher kommt es? WhatsApp gehört zu Meta, Instagram gehört zu Meta, klar. Die Bewegungsprofile werden in der App klar. gespeichert, das ist ein Matching, der weiß, der hält sich hier immer mit den anderen 22 Leuten in der Agentur auf. Ja. Also es ist uns ja alles bewusst,
ja.
aber irgendwie schaffen es diese Produkte so sexy zu sein und so gut und so einfach zu sein und umgarnen uns mit so einer einfachen User Experience, dass wir bereit sind, bei WhatsApp unser ganzes Leben zu teilen. Na, jedes Bild, was wir über WhatsApp versenden, verlässt unser Eigentum. Das ja. ist ja völlig krank. Also ja. völlig krank. Das würde man nie machen.
Ich erinnere mich nur an die 90er Jahre oder späten 80er, da gab es mal die Volkszählung in Deutschland. Weiß nicht, ob dich da noch
erinnert. Ja, also vom, nur vom Hörensagen. Ja,
da gab es eine Volkszählung, da wollten die Leute also irgendwie über die Lebensverhältnisse der Deutschen Bescheid wissen. Es war eine offizielle Geschichte von der Bundesregierung. Es wurden Fragebogen verteilt mit 20 Seiten, wollten wissen, ob man eine Gasheizung hat und wie viele Leute in der Wohnung wohnen und Kinder, männlich, weiblich, also alle möglichen Daten. Das gab Proteste.
Riesenaufschrei. Da.
Demos in allen Städten, von München bis Berlin, sind die Leute auf die Straße gegangen. Wir wollen uns nicht nackt ausziehen, wir wollen unsere Infos nicht preisgeben. Das ist nichts gegen Facebook.
Unglaublich.
Nichts dagegen.
Unglaublich. Ja, sind wir beim nackt ausziehen.
Ja.
Das war jetzt eine charmante Überleitung. Ich glaube, Presseball vor 2 oder 3 Jahren. Die ganze Stadt spricht über das Kleid
ja.
von deiner Frau.
Ja.
Sprechen die dich auch direkt an?
Ja, manche sprechen schon. Mich direkt an. In der Regel sprechen sie mich nett und höflich an. Die, die bös sprechen, die trauen sich meistens nicht.
Die kennt man gar nicht.
Ja, ja. Gar nicht.
Aber da gibt's was sagen die? Was sagen die dann?
Die Netten, oder? Die Netten sagen, dass es ihnen gefallen hat. Die sagen, dass es sich leisten kann. Wenn sie sich's nicht leisten kann, wer soll es nachtragen? Ja. Also das gibt durchaus positive Rückmeldungen. Finde ich auch ganz, ganz okay. Und dann gibt's natürlich viele, gerade bei Facebook hat sie auch ein bisschen einen Shitstorm bekommen. Die kann man bloß sowas. Und jetzt kennt sie ja jeder nackt. Mein Gott, wenn sie im Bikini am Strand ist, dann ist es genau
so. Da sind aber viele dabei, ja.
Also. Da setzen wir uns komplett drüber hinweg über solche Geschichten.
Das würde mich eben vor allem interessieren. Also ist es euch einfach komplett wurscht?
Ja, also ich benutze es jetzt nicht als Anziehungsmagnet oder sowas. Nicht so, dass ich sage, zieh möglichst sexy dich an, damit du in die Zeitung kommst. Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ich mische mich da gar nicht ein. Mhm. Das ist ihre Sache, ihr gefällt das und die zeigt es mir dann meistens vorher nicht immer. Mhm. Ich sage, ja, das ist okay, mach nur. Und ich würde aber nie darauf kommen zu sagen, nee, das kannst du nicht machen oder so.
Aber man sendet ja, also das ist so das, aber ich bin, muss sagen, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, das hat mir auch viel Content machen witzigerweise gelernt, mir ist alles wurscht. Es interessiert mich nicht. Also es ist mein Leben, es interessiert mich wirklich gar nicht. Aber das würde ich gern rausfinden. Also ist es so, dass er sagt, das gefällt uns und deswegen machen wir das, aber nichtsdestotrotz ist ja Fakt, dass man was aussendet.
Ja, also in dem Moment war es uns vorher tatsächlich nicht bewusst, dass wir da was aussehen. Mhm. Tatsächlich nicht, weil es auch diese Blitzlichtsituation war eine andere als die zu Hause.
Ah, ja, klar, ja, logisch, frontales Licht.
Ja, ja. Das war uns gar nicht in der Form klar, aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich nichts daran geändert, warum auch. Ich meine, ich will kein politisches Amt mehr bekleiden in der Stadt. Meine Mandanten finden das entweder gut oder es ist ihnen egal, aber es ist noch keiner gekommen, der sagt, ich kündige jetzt ihnen das Mandat, weil sie zu explizit in der Öffentlichkeit unterwegs sind.
Aber dann passt es ja vielleicht auch. Ja, also absolut. Das finde ich auch immer so einen
ich
guten
Filter. Ich bilde ja dann mit Smoking den seriösen Kontrapunkt wieder. Also wir sind da ein schönes Paar und haben ein schönes gemeinsames Auftreten. Wir treten auch gern gemeinsam auf, ja. Jetzt vielleicht nicht gerade bewusst so in dieser Form. Das hat ja im nächsten Jahr dann nochmal eine Resonanz gefunden.
Ja, die Leute warten ja. Die Leute warten dann. Der Mensch ist neugierig, ne? Die haben alle selber zu wenig zu tun auf jeden Fall.
Ja, offenbar. Aber es quält dir auch, wenn man dann drüber schreibt, quält dir auch, sagt, die negativen Nachrichten, die liest du überhaupt nicht, hat sich dann noch nicht gemacht. Und ansonsten ist die Reaktion, die uns zugewandt ist, eigentlich durchaus positiv und nett. Und also mich kümmert es jetzt eigentlich nicht. Ich habe keine Nachteile davon. Und wie heißt es so schön, wenn die Leute über dich reden, dann stellen sie dich in dem Moment in den Mittelpunkt ihres Lebens.
Sichtbarkeit.
Ja.
Sichtbarkeit über alles.
Aber es steckt jetzt keine Absicht
dahinter. Ja. Ja, das war auch mein Gefühl so. Ja. Es ist nicht, das finde ich eben ganz spannend, weil wenn man das jetzt erzählt, also wenn ich jetzt jemanden davon erzählen würde, dann würde das immer unterstellt werden. Und man hat aber auch gar nicht das Gefühl. Also man sieht dieses Bild und es ist keine, aber nichtsdestotrotz, jede Darstellung ist ja eine gewisse Aussendung, so ist es, ne?
Klar, natürlich, ja. Das vielleicht die einzige Aussendung ist wirklich, dass es egal ist, dass ich gerne mache.
Das hat mich so interessiert.
Ich bin freundlich. Ich will jetzt nicht irgendwie unverschämt rübergekommen oder aufdringlich oder übergriffig. Also das wäre mir auch unangenehm, wenn das in der Form wahrgenommen werden würde. Ja, aber die Leute können es sich entweder anschauen oder können es nicht anschauen. Das ist ja ihre Sache.
Was prägt für dich diesen Begriff Hedonismus noch? Was gehört da alles dazu? Also wenn man dein Instagram-Profil anschaut, sieht man auch viele andere schöne Frauen. Man sieht schöne Autos, schnelle Autos. Man sieht Frankfurt Rumors, sehe ich öfters.
Ja, genau. Ja, gut, ich meine, der klassische Begriff Hedonismus, der ist natürlich schon mit Genuss pur, Lifestyle, eigenes Wohlbefinden an die erste Stelle setzen, Luxus vereinbart. Das ist nicht so, dass ich das nicht mag, das sieht man ja auch. Aber ich würde mich jetzt eher als Epikureer bezeichnen, als Hedonisten, also als Anhänger des Philosophen Epikur, der im Grunde eine ähnliche Anschauung hatte. Also der hat als Haupttriebfeder die Ataraxia, also den Seelenfrieden gehabt, die Aponia, also die Abwesenheit von Schmerz, und das war schon mal die halbe Miete. Der innere Seelenfrieden, die Gemütsruhe und die Abwesenheit von Schmerz. Und danach hat er sofort, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der mich jetzt vom reinen Hedonisten unterscheidet, die Freundschaft und die Hilfsbereitschaft gehabt. Mhm. Das ist für mich total wichtig. Also ich bin gern freundlich, nett und hilfsbereit. Und so möchte ich auch rüberkommen und erscheinen. Wenn mich jemand um was bittet, dann werde ich alles, was ich tun kann, tun, um das möglich zu machen. Das passiert ja auch häufig. Das ist der epikureische Hedonismus. So würde ich mich am ehesten sehen. Was beim Epikur fehlt, ist der Luxus. Den habe ich ja zwischendurch auch mal ganz gern. Das muss ich schon zugeben. Aber es darf auch nicht zu viel sein. Also ich glaube, die Leute, die zu wenig haben, sind unglücklich. Klar, wenn sie arm sind, dann kann man nicht glücklich sein. Und wenn man zu reich ist, ist man in der Regel auch unglücklich. Also ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel Geld haben und unglücklich sind. Und natürlich auch manche, die wenig haben und dann auch nicht glücklich sind. Mir hat mal der Pater Anselm der damalige Zellerar, Pater Anselm Benediktiner gesagt. Der hat gesagt, eines der wichtigsten Regeln der Benediktiner ist, das rechte Maß zu finden im Leben. Und das habe ich für mich eigentlich übernommen. Das rechte Maß heißt nicht unendlichen Luxus, das heißt aber auch nicht in Armut zu leben, wie man es jetzt manchen Mönchen unterstellen würde, sondern das heißt genau das, damit bin ich glücklich. Wenn ich weniger habe, bin ich unglücklich, und wenn ich mehr hätte, wäre ich auch unglücklich. Mhm. Das versuche ich so für mich zu finden, also einen epikureischen Hedonismus, wenn man so will.
Mhm. Was spielt da Eifersucht für eine Rolle?
Eifersucht auf die Partnerin oder ja, solche Dinge? Ist eigentlich,
aber ich sehe da immer auch Fotos, wo andere schöne Frauen noch mit dabei sind.
Ach so, von ihr jetzt auf mich oder sowas, oder?
Weiß ich nicht.
Also Eifersucht ist eigentlich etwas, was wir nicht kennen. Es ist irgendwie, da sprechen wir auch nie drüber. Deswegen kann ich auch gar nicht viel dazu sagen. Also wir sind nicht gegenseitig eifersüchtig aufeinander. Wir wissen, dass wir uns trauen können und dass wir uns lieben. Und wenn dann mal jemand mit jemand anderem fotografiert werden sollte, oder dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Also da, nee, diese Gefühlsregung gibt es so gut wie nicht.
Da wären, glaube ich, ganz viele Leute ganz glücklich, wenn sie das auch mal so erleben können. Ja, spannend.
Also, wir wollen es auch nicht gegenseitig einschränken. So ein bisschen ein Geheimnis ist bei uns privat, und jeden so lassen, wie er ist. Also auf gar keinen Fall den anderen irgendwie verbiegen oder verändern wollen. Das macht sie bei mir nicht, das mache ich bei ihr auch nicht. Sondern jeder ist so, wie er ist, und jeder lässt den anderen
also
so.
Traum. Würde, glaube ich, jeder unterschreiben. Ne?
Ja.
Wobei ich sagen muss, ganz selten, dass man ein Paar findet, dem ich das auch abnimm. Also witzig, ich hatte immer so in meiner Jugend, Freunde, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist perfekt. Perfekt. Die passen perfekt zusammen. Mhm. Die haben eine tolle Ehe, das macht ihnen alle Spaß und so weiter. Das waren tatsächlich die zwei, wo es am meisten gescheppert hat dann auf einmal irgendwann. Und dieses ganze Kartenhaus zusammengegeben. Also große Show, nichts dahinter am Ende des Tages.
Ja, also wenn das jetzt so wäre, wenn sie jetzt mit jemand anderem tatsächlich in eine Beziehung eingehen würde, oder dann wäre wahrscheinlich schon Eifersucht da.
Ja.
Das ist auch bei uns nicht so. Nee, wenn wir uns mit anderen ablichten lassen, dann ist das einfach in freundschaftlich, und manchmal eine Partyatmosphäre, und manchmal nimmt man auch jemanden auf den Arm oder nimmt man in den Arm, aber weiter geht's ja auch nicht dran, und das sind jetzt keine Aktionen, die uns gegenseitig zu Eifersüchteleien verlassen.
Ach so, ja, das finde ich ja spannend. Also das hat für mich schon den Eindruck gemacht.
Ja.
Das hat nicht nur nach dem Foto ausgesehen.
Ja.
Schon gedacht, dass da auch was geht. Ja.
Nee, solche...
Schau mal, und das finde ich eben so spannend, weil das es sind, also... Man sendet was aus, man schaut sich das auf Instagram an, man kennt sich nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Also es ist immer total schwer, Leute von außen auch zu erspüren und so, ne? Mhm. Weil das ist mir gleich aufgefallen, als du heute hierher gekommen bist. ich hätte dich nicht als so freundlich eingeschätzt. Mhm. Also das wirkt einfach so, ne? Dieses Outgoing, diese Bilder, diese Lambos, diese Ferraris, die man da sieht. Habe ich mir viel mehr Alpha vorgestellt. So sehr, mir ist alles scheißegal und so nehme ich dich gar nicht wahr. Also ganz nahbar, ganz nett, ganz freundlich. Und ja, das ist ja auch eine spannende Kombination auch.
Ja, das, was ich ganz gern mag, ist, dass der Eindruck, den ich vermittle gegenüber Leuten, die mich nicht kennen, allein durch mein Outfit, durch die Stellung, die Theater, wie ich mich so in der Öffentlichkeit verhalte, genau diese Reaktion im Grunde hervorruft. Ja. Und
Customer viele, Journey.
Ja,
die wird besser hinten raus.
Ja, genau. Und viele, aber das ist besser so rum als andersrum.
Ja, voll.
Das ist besser so rum als andersrum. Wenn mich die Leute dann kennenlernen, dann sagen sie meistens, eigentlich ist ja doch ganz okay.
Ich liebe die Unterschätzung auch. Also es ist so, ich glaube Patentanwalt, das kann man auch sagen auf einer Party, das verstehen die Leute. Ich sage mittlerweile, wenn ich fremde Leute kennenlerne und auch gar nicht interessiert bin an dem, also diese Partygespräche, so ja, und was machen sie? Ich sage mittlerweile, entweder sage ich, ich bin Lehrer, weil dann endet dieses Gespräch über den Job auch, das finden die so langweilig. Oder manchmal sage ich, oder ich habe viele Jahre immer gesagt, ich bin Gärtner. Und wenn die dann aber irgendwann gesehen haben, mit welchem Auto ich gekommen bin oder sonst irgendwo vermuten konnten, dass man das mit einer Gärtnerstelle vielleicht nicht erwirtschaften kann, dann habe ich gesagt, ja, machst du exklusivere Sachen auch mal auf Mallorca und so, werde ein bisschen eingeflogen und so. Und dann war das ja das Gespräch zu Ende, weil dieses Oberflächliche, das ist auch nicht mein Ding. Und mir ist auch immer lieber, bin ja schon immer einer, der eher viel redet, deswegen lerne ich über den Podcast auch viel zuzuhören. Aber ich mache es immer ganz gern, lange zuzuhören, viele Informationen und dann erst preiszugeben, wer man ist. Und das zeigt einem ja so ein bisschen die Content-Sache auch mit deinen Instagram-Posts. Da gibt man ein Bild ab und das Bild bildet sich eigentlich am Ende des Tages im Kopf der Rezipienten. Ja. Ne?
Aber mache ich auch so dieses Understatement, also wenn mich jemand nicht so gut kennt, dann sage ich manchmal auch, ich bin irgendwie Berater oder sowas, Industrieberater. Ich hatte mal ich hatte mal ein Gespräch in Kiel mit einem, was war denn das für ein Anlass, weiß gar nicht, was genau war, ein Abendessen, und die Frau neben einem Herrn gesessen, einem älteren Herrn, und der hat mich dann nach einiger Zeit gefragt, was er beruflich macht, und sagt, er ist Soldat. Und dann nach weiteren 5 Minuten hat mich der Herr links von mir gesagt, es ist der Konteradmiral der Marine. Er sagt, ja, Soldat war nicht gelogen.
Und wie schnell ein Bild aufgeht im Kopf. Ja, ne? So ist also es ist wirklich, don't judge a book by its cover. Es ist wirklich verrückt.
Ja. Also ein bisschen tiefstapeln ist manchmal gar nicht so schlecht. Das ist ja das, was mich bei den Instagram-Fotos bei vielen Leuten so überrascht, dass die alle gefiltert sind und geschönt. Und wenn man die Person dann in Wirklichkeit trifft, dann ist sie...
Also ich muss sagen...
Da geht es doch die falsche Richtung, oder?
Aber ich verstehe es nicht. Nein, also ich sitze immer wieder dran und denke mir, was bringt's denn? Auch im Dating jetzt zum Beispiel.
Ja, ich würde mich doch erst einmal eher normal darstellen und würde dann versuchen, positiv zu punkten. Aber so stelle ich mich erst als Supermodel dar und dann falle ich doch komplett ab.
Also im Marketing-Kontext ist nochmal was anderes, da sind wir wieder bei Opodo, ist nochmal was anderes super wichtig. Also wir achten enorm drauf und sollte man auch darauf achten, dass die Customer Journey wirklich eine waagrechte Linie ist.
Ja.
Und ganz oft geht es entweder so oder so. Wenn es so geht, ist es eigentlich was Verlorenes. Also eine Marke, die heute solide dasteht und am Schluss wird sie im Markenerlebnis viel, viel besser, da muss ich als Marketing-Experte sagen, warum ist das nicht weiter vorne in der Customer Journey, weil das würde ja viel schneller zum Kauf, zum Lead führen. Ne? Mhm. Eine Marke, die hinten abkackt, die macht was wir überhaupt nicht machen, also wenn zu uns Kunden kommen und das ist auch völlig unabhängig vom Budget, interessiert uns nicht, wenn die kommen und sagen, ich will einen Shit verkaufen, aber ich habe einen Shitload of Money, jetzt machen wir den Wahnsinns-Marketing vorne dran, dass das Produkt verkauft wird, nehmen wir nicht an. Und der User und die Menschen werden immer mehr picky, was das auch angeht. Es gibt zum Beispiel von Nvidia eine Software, die macht dir immer, dass du mit den Augen in die Kamera schaust, wenn du halt mal so guckst bei diesen Videokonferenzen, das ist sehr oft schwierig. Und wenn, da gibt es eine Studie dazu, wenn das Auge nur einmal kurz glitscht, weil die KI versagt hat, dann merkt der Mensch das nicht mal bewusst, aber unterbewusst merkt er das. Und das ist in der Customer Journey auch so super wichtig, dass das durchgängig ist. Nur dann hast du auch aus deinem Gefühl raus das Gefühl, du bist jetzt komplett befriedigt von diesem ganzen Prozess, weil alles hat gepasst, so am Ende des Tages. Aber bei den Dating-Plattformen, da sehe ich es wie du. Also ich verstehe die Logik auch gar nicht. Also jetzt sende ich was aus. Die Leute haben es schon schwer, übers Internet andere Menschen kennenzulernen. Jetzt sende ich was aus, sage das auch ganz oft zu Fotografen, das ist ein super gutes Bild, aber ich sehe den Menschen nicht da drin. Da neigen wir aber, glaube ich, alle auch ein bisschen dazu. Man hat ja so Fotos, wo man sagt, Mensch, da gefällt mir aber besonders gut. Aber wenn man das halt gegen den Spiegel hält, dann ist es meistens ein bisschen weiter weg. Ne? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da achte ich auch, bei uns ist das Team-Fotos machen auch ein ganz schweres Pflaster. weil die dann meistens durch meinen Filter fallen. Ich will, dass die Menschen so gesehen werden. Wir hatten es vorher auch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ich achte bei den Mikrofonen auch immer drauf, dass die wenig machen, weil ich will die Leute immer so zeigen, wie sie sind. Und ich bin da wirklich auch ratlos, was mit denen ist. Da hauen die in Face-App, heißt es, glaube ich, mittlerweile, benutzen dann diese Instagram, Frauen wie Männer, muss man auch sagen, gell? Und tunen sich da Sachen hin und keine Ahnung. Und dann sitzt du denen gegenüber und...
Ja, abgesehen davon macht es ja mit den Leuten selber was, wenn die ihr ganzes
Leben. Das meine ich lang, ich frage mich, was ist da los? Weißt du, es ist so unlogisch. Gut,
das geht inzwischen. Vor kurzem habe ich in einem Café jemanden getroffen, den ich schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe, aber sie auf Insta verfolge. Die habe ich nicht mehr erkannt. Die ist auf mich zugekommen und sagt, hallo Bertram, wie geht's dir? Und sagt, wer bist du? Weil die so verfälscht ist auf Insta, dass man sie in Wirklichkeit nicht mehr erkennt.
Das steckt sicher ein Selbstwertthema dahinter. Muss es ja.
Ja, das ist doch Wahnsinn.
Also ist auch was, da bin ich, um ehrlich zu sein, auch ganz ganz froh. Gell? Ich war früher ein ganz eitler Bock, ganz furchtbar. Also ich habe immer meine Haare so gegelt gehabt und irgendwann habe ich ein Foto gesehen, das war die Veranstaltung 11 plus 1 haben wir die genannt, das war 12-jähriges von der Agentur. Mhm. Und dann habe ich ein Foto gesehen, wo ich die Ansprache da halte und dann sehe ich, dass da hinten Licht wird. Mhm. Nächsten Tag runter.
Ja, ist gut.
Das kommt und Wind. Das war aber aus einer Eitelkeit eigentlich. Mhm. Und heute hat sich das komplett gedreht. Also ich sage auch immer, ich bin nicht auf der Welt, um schön zu sein. Ich habe Expertisen, ich habe Wissen, ich bin intelligent, aber ich bin nicht da, um schön zu sein. Und es macht's so einfach auf einmal. Ne? Man kann es ja trotzdem gepflegt kleiden und so weiter. Also jeder muss ja sein Ding auch so finden. Aber
wir haben alle unsere Eitelkeit und das ist ja völlig in Ordnung, ist ja völlig normal, ja. Aber man soll halt nicht versuchen, einen komplett anderen Menschen darzustellen.
Schauspieler.
Dass man mal das eine ein bisschen aufhübscht und dass sie einen Frauenlippenstift aufträgt, ist völlig in Ordnung, ja. Aber dass man jetzt aus einem normalen, gealterten Gesicht ein völlig faltenfreies Gesicht macht, dass eine 50-Jährige aussieht, wenn sie 20 wäre, das ist doch absurd.
Ja, absurd.
Es hat auch mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Und ich glaube, die Leute werden auch unglücklich, denn irgendwann einmal schauen sie sich ja dann doch in den Spiegel und vergleichen das vielleicht mit ihrer virtuellen Realität. Naja, aber.
Bertram, zum Schluss mit Blick auf die Uhr wird mich noch interessieren. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass du gesagt hast, so man muss das richtige Gleichgewicht finden, was man braucht, um glücklich zu sein. Ich habe mir ganz oft in meinem Leben, werde auch ganz oft gefragt, ob ich reich bin. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Wort. Also es kann ja, Dieter Lange hat letztens gesagt, das Reich kommt von es reicht zum Leben. Das finde ich ganz spannend. Wenn man viel Geld hat, ist man vermögend und nicht reich. Und ich für mich würde definieren, dass ich ganz arg reich bin. Also ich bin auch finanziell sehr zufrieden, aber für mich ist Reichtum, dass ich den ganzen Tag machen kann, was ich möchte, dass es mich glücklich macht, was ich mache, dass ich gesund bin, ist mein größter Reichtum. Und was ich einen wahnsinnigen Reichtum finde, wenn ich heute sage, ich möchte jetzt essen gehen, dann kann ich essen gehen. Und ja, das kann ich auch 3-mal im Monat machen und auch 5-mal im Monat. Und das ist für mich ein wahnsinniger Reichtum, dass ich mein Leben leben kann, wie ich das möchte. Und jetzt würde mich interessieren, abschließend, was ist für dich Reichtum? Bist du reich und was ist es für dich?
Ja, absolut. Also in der Konnotation, wie du es gerade gesagt hast, ich meine, da kannst du natürlich Reichtum irgendwie nach dem Fortune 500 messen. Aber ich fühle mich reich, wenn ich morgens aufwach, die Augen aufmache, in meiner schönen Wohnung bin, mir tut nichts weh, ich weiß, ich bin gesund und ich habe einen Arbeitstag vor mir, der mir Befriedigung verschafft. Und habe meine Freizeiterlebnisse natürlich. Dann bin ich reich, dann habe ich 10 von 10 auf der Punkten des Glücklichseins. 10 von 10. Ich habe eigentlich jeden Tag 10 von 10. Muss man wirklich sagen. Und jeder, der in Deutschland einen ordentlichen Job hat, nicht krank ist, ein Dach über dem Kopf, für den gibt es keinen Grund, auch nur einen Punkt Abstrich zu machen von den 10 von 10. Denn im Vergleich zur ganzen Welt, überall, wo man hinschaut, geht es uns so gut wie niemand anderem. Ich hoffe, dass es wirtschaftlich bei uns so weitergeht in Deutschland, dass wir diese 10 von 10 halten können. Aber ich bin, naja, ob man krank ist, reich, aber ich bin auf jeden Fall glücklich damit, was ich habe.
Ein schöneres Schlusswort kriegen wir nicht hin. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Muss man auch dazu sagen, du hast mir geschrieben, ob es eine Fragenliste gibt. Ich habe gesagt, nee, gibt's nicht. Wir lassen einfach mal das Gespräch entstehen. Und hat mich arg gefreut, dass du dich darauf eingelassen hast und den Weg zu uns gefunden hast.
Ja, herzlichen Dank, Hannes. Vielen Dank für die Einladung. Hat dir Spaß gemacht. Ja.
Freut mich. Danke, Bertram.